Auf diese Folge habe ich mich jetzt seit über einer halben Woche sehr gefreut. Das wird eine ausführliche Antwort an Andi von Andis Pfeifenbazar. Und zum Schluss werde ich noch ein bisschen was erzählen über verschiedene Ego-States, weil es mir gerade am Herzen liegt. Viel Spaß bei der Folge. Are you ready? Smoke the pot. Will you sit down and relax and simply have a good time with me? Set aside your fear and your greed and simply live the moment and you'll see you're free. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 37. Heute ist wieder mal Sonntag, der 21. August 2022. Wir haben ungefähr 10.30 Uhr und es kann losgehen. Heute werde ich die Struktur meiner üblichen Folgen ein bisschen brechen. Ich werde einfach eine ganze Weile erzählen und nur ganz am Schluss nochmal einen kleinen Abschnitt einbauen zu den verschiedenen Ego-States. Das ist was ich gerade am eigenen Leib erlebe und wo ich mal was zu sagen will, weil ich in der Psychotherapie immer wieder Menschen treffe, die sowas sagen wie, das bin nicht ich oder das war nicht ich oder ich bin nicht mehr ich selbst oder so. Und da würde ich gern mal was zu sagen. Aber das kommt ganz am Ende. Jetzt kommt erstmal eine ausführliche Antwort an dich, Andi. Also, Andis Pfeifenbazar, ein sehr guter YouTube-Kanal, den ich sehr empfehlen kann. Habe ich sofort abonniert, als ich drauf gestoßen bin. Der Andi ist ein Mensch aus Österreich und erzählt über Pfeifen, Pfeifenthemen und alles, was damit zu tun hat. Und ich finde die Art und Weise, wie er das macht, sehr sympathisch. Das ist ohne große Schnörkel. Man hat so das Gefühl, man sitzt mit ihm am Wohnzimmertisch oder in der Lounge und unterhält sich so ein bisschen über das Pfeiferauchen. Das ist ganz natürlich, das ist nicht irgendwie aufgeblasen, das ist ohne große, ja, wie soll ich sagen, also ohne großes Trara, ganz direkt und ganz offen erzählt er einfach so. Man kann ihm wunderbar zuhören. Und Andi hat tatsächlich ein ungefähr einstündiges Video nur über diesen Podcast gemacht und ich war völlig geflasht. Und ich muss dazu nochmal sagen, als ich damals angefangen habe zu überlegen, ob ich einen YouTube-Kanal Podcast mache, das hat ja eine Zeit lang gedauert, die Idee war ja schon lange da. Das war einfach so, ich habe mit einem Freund zusammengesessen und habe ihm über das Pfeiferauchen erzählt und er hat gesagt, Tobias, ich habe davon ja keine Ahnung, aber du solltest irgendwie einen YouTube-Kanal machen zum Pfeiferauchen, du scheinst dich da echt gut auszukennen und man kann dir ganz gut zuhören, nur ich bin der falsche Ansprechpartner. Weißt du, Pfeiferauchen ist für mich nicht so wirklich interessant. Ich rauche zwar ab und zu mal eine Pfeife, ich habe auch eine, aber das kann man nicht vergleichen mit dem, wie du das zelebrierst. Und der Andi hat ja gesagt, für ihn ist Pfeiferauchen eine Passion und das kann ich sehr gut nachvollziehen und das Wort Passion, finde ich, passt auch sehr gut. Ne? Also es ist eine Leidenschaft, es ist mehr als nur ein Hobby, aber es ist auch keine Obsession. Ne? Es ist eine Passion. Das passt sehr gut, geht mir ganz genauso. Ja, ich finde Pfeife rauchen auch eine Passion, leidenschaftlich, interessiert, mehr als nur rauchen einfach, aber auch nicht, ich will es auch nicht überhöhen. Ja, also es ist auch keine Kunst oder sowas in meiner Sicht, sondern es ist einfach eine Passion. Genau, und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und erstens, warum mache ich keinen YouTube-Kanal? Ja, warum setze ich mich nicht vor die Kamera? Muss ich vielleicht auch mal erklären. Das erste ist einmal, ich bin ein bisschen kamerascheu, das gebe ich zu. Ich mag es nicht gerne, fotografiert oder gefilmt zu werden. Das kommt trotzdem aus beruflichen Gründen immer mal wieder vor. Da lasse ich es über mich ergehen sozusagen, ja, mach's mit, weil es nicht anders geht. Aber freiwillig würde ich das eher nicht machen. Das ist das eine. Und das andere ist, damit ich einen YouTube-Kanal mit Bild in guter Qualität, die vergleichbar ist mit anderen YouTube-Kanälen, hinbekomme und für meine Ansprüche, die ich dann hätte, bräuchte ich mehr Equipment und mehr Erfahrung und ja, Fähigkeiten, Skills in der Videobearbeitung, die ich nicht habe. Ja, ich will gar nicht zu 100% ausschließen, dass ich irgendwann auch mal ein Video mache, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich habe es zumindest überhaupt nicht vor. Ich will, dass wirklich ein Podcast bleibt. Und ja, also eigentlich könnt ihr davon ausgehen, dass Strandkorbgedöns ein Podcast bleibt. Und zwar für immer. Weil ich habe es absolut nicht vor, Videos zu machen. Wie gesagt, ich hätte dann bestimmte Ansprüche, wie das aussehen muss mit Licht und allem. Und da kenne ich mich nicht gut genug aus. Mit der Soundbearbeitung wiederum kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich früher in verschiedenen Bands war und da auch Soundbearbeitung gemacht habe und zumindest so die grundsätzlichen Prinzipien da kenne. Und ja, sage ich mal, eine Qualität abliefern kann, die meinen Ansprüchen genügt. Da bin ich auch kein Perfektionist, das wisst ihr. Ich schneide nicht jedes Amp und nicht jeden Versprecher raus. Aber so die grundsätzliche Soundqualität gelingt mir so, dass ich zufrieden damit bin. Ich hoffe, ihr seid's auch. Aber das geht jedenfalls wesentlich besser auch in meinen Alltag einzubauen, weil es weniger aufwendig ist, als jetzt ein Video zu machen. Ich habe mal mit Eagle Pipe gesprochen, der braucht ja sehr, sehr lange, wenn er ein Video aufgenommen hat, das zu schneiden und schön zu machen. Und das ist schon ein ordentlicher Zeitaufwand, der da nochmal hintersteckt. Das geht bei dem Podcast wesentlich schneller, wenn man einmal drin ist, wenn man einmal seine Routinen hat und wenn man weiß, wie es funktioniert. Deswegen wird es beim Podcast bleiben. Und der dritte Grund, warum ich einen Podcast mache, ist, dass es noch keinen Podcast zu Pfeifen in Deutschland gibt, soweit ich weiß. Ich habe jedenfalls keinen gefunden. Es gibt jede Menge YouTube-Kanäle, aber keinen Podcast. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch eine gute Gelegenheit, das mal zu machen. Also das sind die drei Gründe. Und der vierte Grund, der immer so ein bisschen im Hintergrund mitgeschwungen ist, das ist der... Waren das jetzt überhaupt vier Gründe oder nur drei? Egal. Der letzte Grund ist, dass ich immer so ein bisschen gehofft habe, dass über die YouTube-Kanäle und zu den anderen YouTubern sowas wie Kontakt entsteht, ein Austausch entsteht und dass eben genau sowas passiert, dass jemand anderes ein Video auf seinem Kanal macht, das Bezug auf den Podcast nimmt und ich kann dann wieder Bezug nehmen. Also genau das, was du, Andi, gemacht hast, das habe ich mir immer so ein bisschen gewünscht. Das ist ja auch schon, das ist jetzt nicht das erste Mal passiert, ne, ist auch schon vorher schon mal passiert, aber in der Art und Weise macht mir das richtig Spaß. Ja, gut. Und ich bin dir sehr dankbar, Andi, für das lange Video und ich werde jetzt wahrscheinlich nicht auf alles eingehen, was du gesagt hast, aber auf viele Punkte. Und darum soll es jetzt im ersten Teil dieser Folge einfach gehen. Und ich fange mal mit dem T an. Ja, ich fange mal mit dem T an. Und zwar hast du mich darauf gebracht, jetzt doch mal wieder anzufangen, ein bisschen mehr Tee zu trinken. Ich habe lange Zeit immer nur sehr vereinzelt Tee getrunken und hauptsächlich Kaffee getrunken. Also ich bin ja sowohl Kaffee- als auch Tee-Fan. Mag beides sehr gerne. Nur ist, sage ich mal, die Zubereitung von Kaffee etwas routinierter bei mir noch. Also die ist alltagstauglich im Moment. Also ich stehe morgens auf, mache meine Espressomaschine an, gehe duschen. Nach dem Duschen ist die Espressomaschine vorgeheizt. Ich kann mir mein Espresso machen und gehe zur Arbeit. Ne? Aber ginge eigentlich mit Tee auch, wäre kein Problem, nur ist keine Gewohnheit von mir bis jetzt. Ne? Ich habe aber vor, das zur Gewohnheit werden zu lassen, weil Tee einfach so gut ist. Also er schmeckt gut und er ist in jeder Hinsicht gesund und ja, also kaum zu übertreffen von seinen gesundheitlich guten Auswirkungen, mindestens so gut wie Kaffee. Und ich habe jetzt zusätzlich noch in einem YouTube-Kanal davon gehört, ich habe das nicht überprüft, ja, dass Matcha beim Abnehmen helfen soll. Und da ich ja gerade versuche, Gewicht zu verlieren, ist es natürlich toll, ne? Und gerade Matcha soll, warum auch immer, dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Und jetzt ist es immer so, wenn ich sowas höre, ne, da ist irgendwie ein Studienergebnis, da erzählt mir jemand von, ich habe die Studie selber nicht gelesen, die sagt, das und das kannst du machen, damit das und das passiert, dann überlege ich immer, gibt es denn ein Risiko dabei, wenn ich das mache? Also spricht denn irgendwas dagegen, das auszuprobieren? Und wenn das so ist, dann gucke ich mir vielleicht die Studie erstmal selber an. Ja, oder lese mich selber ein bisschen ein, bevor ich irgendwelche Risiken auf mich nehme. Aber wenn es um sowas geht wie Matcha, was ja überhaupt keine Risiken hat, was außerdem noch gut schmeckt und Spaß macht, warum soll ich das nicht machen? Ne? Ein anderes Beispiel ist, ich habe mal gehört von einer Studie, das war eine Fallzahl, die war lächerlich klein, ja, und damit ist die Studie sehr, sehr wenig zuverlässig, von nur, ich glaube, 10 Versuchspersonen, also das ist lächerlich. Das ist wirklich überhaupt nicht repräsentativ. Das ist ein so kleiner Ausschnitt, dass man überhaupt nicht auf die Grundgesamtheit schließen kann. Nicht mal annähernd, ja. Aber diese 10 Leute haben 8 Paranüsse gegessen und 2 Tage später war ihr LDL, also der schlechte Cholesterinspiegel, signifikant gesunken. Ungefähr so viel wie eine kleine Dosis von einem Statin, also zum Beispiel 20 Milligramm Simvastatin oder 5 Milligramm Rosuvastatin, also solche Fettsenker aus der Pharmaindustrie. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und auch da ist wieder die Frage, ne? Gibt es ein Risiko dabei, wenn ich 8 Paranüsse einmal im Monat esse? Nein. Paranüsse schmecken gut. Paranüsse sind einfach zu bekommen in jedem Supermarkt, sind billig und sind risikofrei. Jetzt gut, okay, man soll nicht zu viele Paranüsse essen wegen irgendwelcher Schadstoffbelastungen da drin. Ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es ist Selen oder irgendein Stoff, den man zu viel kriegen kann. Aber da reden wir dann irgendwie von einer halben Tüte am Tag. Ne? Also 8 Paranüsse die Woche ist safe, sowas von safe. Oder im Monat, ja. Also warum soll ich nicht im Monat einmal 8 Paranüsse essen? Ja, dann denke ich mir, probiere ich es doch einfach aus. Also Schaden, kann's nix, schmeckt gut, tut gut, ist gut, vielleicht hilft's auch. Toll, ja. So gehe ich immer an solche Studienergebnisse ran. Und da ist es mit dem Matcha auch so. Jemand erzählt mir, Matcha hilft bei der Gewichtsabnahme. Dann muss ich nicht lange überlegen. Matcha trinke ich gerne, schmeckt gut, ist leicht zuzubereiten, ist einfach zu bekommen. Also was soll's, ja. Einfach Matcha trinken jeden Tag. Macht ja Spaß. Und das mache ich gerade wieder. Und das mache ich auf eine sehr einfache Art und Weise. Wenn ich mir morgens mein Espresso mache, lasse ich einfach die Espressomaschine noch an. Dann zapfe ich mir 50 bis 100 Milliliter heißes Wasser, lasse es kurz stehen, bis es ein bisschen abgekühlt ist, in so einer Matcha-Schale. Mache einen halben Teelöffel Matcha rein. Und ich persönlich bereite Matcha auf eine Art und Weise zu, die jetzt nicht traditionell ist, aber sehr effektiv. Und zwar benutze ich dafür so ein Milchaufschäumer für die Hand. Ich weiß nicht, ob ihr diese kleinen Dinger kennt. Die sind so wie so Mini-Schneebesen mit Batterie betrieben. Die haben vorne dran so einen runden Schneebesen. Also so, ne? Versteht ihr? So einen aufgewickelten Draht, der im Kreis rumgewickelt ist und der dreht sich mit Batteriebetrieb sehr schnell. Ihr kennt diese Dinger bestimmt, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Die sind normalerweise dafür da, zum Beispiel Milch für einen Cappuccino aufzuschäumen. Einfach einen halben Teelöffel Matcha in 50 bis 100 Milliliter Wasser, oder das könnt ihr ja dosieren, wie es euch am besten schmeckt. Das kann man ja ausprobieren, ja. Ob man sagt, das war mir jetzt ein bisschen zu bitter und zu stark, dann nehme ich ein bisschen mehr Wasser, ein bisschen weniger Tee. Oder man sagt halt, das war mir jetzt zu wässrig, dann nimmt man ein bisschen mehr oder mehr Tee oder ein bisschen weniger Wasser. Das kann man ja ausprobieren. Und dann hält man einfach dieses Ding in diese Mischung, stellt das an, 10, 20 Sekunden und man hat einen wunderbar geschäumten, leckeren Matcha, ganz einfach, wenn man das mit diesem Bambusbesen traditionell macht, ja klar, geht auch, bringt aber ein eher schlechteres Ergebnis und dauert länger und braucht ein bisschen Geduld. Kann man auch machen, spricht überhaupt nichts dagegen, wenn man jetzt zum Beispiel auf diese traditionelle Herstellungsweise steht und das gerne macht, kann man das wunderbar machen, aber es geht mit diesem Aufschäumer eben genauso gut und das Ergebnis ist sogar besser aus meiner Sicht, ja, und es geht schneller. Und das ist ja gar kein Problem, dann morgens einfach zu sagen, ich trinke zusätzlich zu einem doppelten Espresso eben noch ein Matcha. Dann bin ich richtig aufgeputscht für den Tag sozusagen, voll gepumpt mit Koffein. Ja, ein kurzwirksames, ein eher langsam wirksames. Wenn der Espresso nachlässt, kommt der Matcha so langsam und versorgt mich mit Power für den Tag. Auch für den beruflichen Alltag, sehr, sehr sinnvoll. Und wenn es dabei auch noch eventuell hilft, das Gewichtsabnahmeprogramm ein bisschen vorwärts zu treiben, wunderbar. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, also genau. Und ich habe tatsächlich ich habe sehr, sehr lange keinen Matcha gekauft. Wenn ich Tee getrunken habe in den letzten Zeiten, hauptsächlich Oolong oder grünen Tee getrunken, ja. Und ich habe noch einen Matcha gefunden, der ist tatsächlich 2017 abgelaufen. Aber hey, Mindesthaltbarkeitsdatum, ja. Also das sagt nur, dass er bis 2017 die beste Qualität hat, best before, ja. Aber das heißt ja nicht, dass er schlecht wird. Wie soll denn Matcha schlecht werden? Das ist getrockneter, gemahlener, grüner Tee. Da ist nichts drin, was irgendwie schimmeln kann oder verderben kann. Und ich habe ihn probiert und er schmeckt einfach wunderbar. Das ist übrigens, der kann ich auch sehr empfehlen, Andi, wenn du da mal reinschauen willst. Grüntee von Kazuo Watanabe oder Watanabe. Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Watanabe. Einfach mal bei Google eingeben. Es gibt auch eine schöne Arte-Reportage über diesen Teebauern. Ist ein ganz sympathischer Typ, aber halt so ein typisch asiatisch, perfektionistisch. Ich will jetzt nicht irgendwie Vorurteile schüren, aber aus meiner Sicht sind Menschen aus asiatischen Ländern, aus diesen östlichen Ländern oft sehr fixiert auf eine Sache und treiben die zur absoluten Perfektion. Das ist so irgendwie so im japanischen, chinesischen Usus drin, dass man sich so auf eine Sache spezialisiert und dadurch da drin so richtig gut wird, ja. Also die machen oft so eine Sache so richtig, richtig perfekt. Und der kennt sich sowas von gut mit Teeanbau aus. Und der hat eine relativ kleine Teefarm. Aber alles, was ich von dem bis jetzt probiert habe, die Senchas, die Gyokuros, die der macht, das ist einfach unheimlich lecker. Und sie sind auch gar nicht so teuer. Also sie sind ein bisschen teurer als jetzt, klar, als wenn man jetzt Tee im Supermarkt kauft. Das ist eine ganz andere Kategorie. Aber das merkt man auch in der Qualität. Also das ist richtig hochwertiger Grüntee. Und der Matcha schmeckt richtig schön süßlich, aber gleichzeitig so leicht bitter. Also genauso wie Matcha schmecken soll. Mild, cremig, sehr, sehr lecker. Ich habe gerade einen getrunken. Es war ein Genuss. Die Wirkung setzt auch so langsam ein. Ich merke schon so ein bisschen, wie so die Energie in den Körper strömt. Also Matcha ist eine tolle Sache. Ja, und mit Matcha werde ich anfangen, aber ich werde auch wieder ganz viele andere Tees probieren. Ein Arbeitskollege von mir kommt aus Korea und der hat mir zwei wunderbare Tees besorgt. Einen Oolong aus der Richtung Tiguanyin, also diese aufgerollten einzelnen Blätter, die sich wahnsinnig entfalten, wenn man sie mit Tee übergießt. Also da muss man immer ein bisschen, wenn man mit dem Tiguanyin arbeitet, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Tee nimmt, weil einfach die Blätter, die dehnen sich auf das, ich weiß nicht, 20-fache der ursprünglichen Größe aus. Also es sind richtig große Teeblätter, weil für einen Oolong werden ja nicht die Finest Tippy genommen, also nicht die Spitzen, sondern die Teeblätter von etwas weiter unten an der Pflanze. Also die etwas größeren Teeblätter. Und die entfalten sich halt, wenn man sie mit heißem Wasser übergießt, und dann hat man halt riesige Blätter. Riesig ist natürlich jetzt relativ, ne? Aber relativ große Blätter, so von 4 bis 5 Zentimetern Länge und 2 Zentimetern Breite dann in der Tasse. Sieht toll aus, ja, macht auch Spaß, wenn sich das so entfaltet, schön mit anzusehen. Und der Tee schmeckt halt so ein bisschen herber als jetzt zum Beispiel Darjeeling, wo nur die Spitzen gepflückt werden, oder andere grüne oder fermentierte Tees, wo man eben nur die Spitzen nimmt. Und den hatte ich in letzter Zeit am liebsten getrunken und öfter mal auch von dem koreanischen Kollegen. Und einen habe ich noch gar nicht probiert, das ist ein Insect Bite Tee. Also es gibt so ein Oolong-Sorte, wo der von Insekten befallen war, ne? Also angeknabbert wurde und dadurch schon am Strauch leicht braun geworden ist, also fermentiert ist. Und der wird dann gepflückt und getrocknet und dadurch kriegt der Oolong-Tee so das Aroma von so einem fermentierten schwarzen Tee so ein bisschen mit. Also es ist so ein Zwischending zwischen Oolong und Schwarztee. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Den habe ich noch gar nicht probiert. Habe ich aber 100 Gramm von da, also das wird mir eine Zeit lang reichen. Übrigens habe ich das gestern Andi schon geschrieben. Ich war ja mal in anderen Zeiten ein richtiger Tee-Nerd. Also da habe ich mich sehr, sehr intensiv mit Tee beschäftigt. Und da hätte ich euch noch viel mehr dazu erzählen können als jetzt, weil ich habe das alles wieder ein bisschen vergessen. Aber ich hatte im Schrank allein bestimmt 20 oder 30 von diesen Teekuchen Pu'er-Tee. Ja? Und Pu'er ist eine Kategorie, mit der man sich lange, lange und intensiv beschäftigen kann und wo man sehr, sehr viel über Tee erfahren und lernen kann. Das ist fast so wie mit Pfeifentabak und es ist auch eine Gemeinsamkeit mit Pfeifentabak, hat es auch diese 20 Kuchen, die man da liegen hat, kann man niemals im Leben jemals auftrinken. Irgendwann habe ich mich auch davon getrennt, weil ich gedacht habe, ich verliere hier den Überblick. Die sind ja auch nicht so unmäßig teuer, ne? Also da kostet ein Teekuchen zwischen 10 und 50, manchmal 100 Euro, aber das ist halt so viel, dass man davon von einem Kuchen eigentlich ein halbes Jahr trinken kann, ne? Man braucht ja immer nur so ein kleines Stück und diese Kuchen sind schon relativ groß, die sind so wie so ein handelsüblicher Teller ungefähr, so die Größe. Und ja, da habe ich mich also sehr viel mit beschäftigt. Also Pu'er ist eine eigene Welt und da gibt es auch nochmal zwei verschiedene Pu'ers, die Sheng Pu'ers und die Shu Pu'ers. Und die Sheng Pu'ers sind nicht fermentiert, beziehungsweise langsam fermentiert. Also Sheng Pu'ers sind eigentlich grün, gelagert und fermentieren dann durch Lagerung innerhalb von vielen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten. Also die werden besser, wenn sie richtig gelagert werden. Ganz interessant, ich hatte mal einen Shengpu-R, den habe ich frisch getrunken und dann wirklich 5 Jahre im Schrank liegen lassen. Der Geschmack hatte sich tatsächlich etwas verändert. Das ist jetzt nicht massiv, aber er ändert sich, er wird ein bisschen milder, er wird weniger bitter. Und die Shupu-Rs, die werden praktisch noch, da wird die Fermentation nochmal angefeuert. Also die werden so gelagert, so feucht gelagert, dass die künstlich, wenn man so will, fermentieren. Und da muss man sehr gut aufpassen, dass man die richtige Qualität erwischt, weil ein Shupu-R kann, wenn er falsch oder billig gelagert wurde und einfach hergestellt, das, was man so im Supermarkt kriegt, unglaublich stark nach Fisch schmecken. Und zwar nicht auf die gute Art und Weise, das kann ich euch sagen. Also wenn ihr den falschen Shupu-R einmal riecht und vielleicht sogar einen Schluck davon trinkt, werdet ihr sagen, geh mir weg mit dem Zeug, nie wieder. Ja? Also da gut aufpassen, dass man sehr, sehr gute Qualität kriegt. Und da ist das Problem, Shupu-R in hoher Qualität zu kriegen, ist gar nicht so einfach und ist auch ordentlich teuer. Ne? Also der kostet was. Aber wenn, dann ist das ein ganz besonderer Tee mit Aromen von Dörrobst, von Rosinen, Datteln, süß, unglaublich facettenreich, nussig, überhaupt nicht fischig. Ja. Das Fischige, wenn es noch da ist, kriegt man meistens weg, dass man ihn einmal wäscht. Das heißt, den Tee einmal mit heißem Wasser aufgießt und den ersten Aufguss einfach wegschüttet. Dann so ein bisschen fischig sind die immer, aber diesen Fischgeschmack kriegt man weg. Also das ist so ein Fischgeschmack, der geht so in Richtung, kennt ihr Nori-Blätter, die so um die Sushi-Rollen gewickelt sind? So dieser Fischgeschmack, der, das ist ja kein Fisch, das ist mehr so Algengeschmack. Und diesen Geschmack hat man eben auch in Shupu-Rs, ja? Und in schlechten Shupu-Rs und in guten so ein bisschen. Beim ersten Aufguss. Und am besten immer beim Shupu-R einmal kurz aufgießen, überhaupt nicht ziehen lassen, direkt abschütten, dann ist dieser letzte Rest Fischgeschmack eigentlich weg. Und dann ist er wirklich ganz, ganz toll, walnussartig, Datteln, Rosinen, Pflaumen, so die Aromen kommen dadurch, ganz, ganz, ganz leckerer Tee. Und auch nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Teekategorie. Dann zu deiner Auswahl, die du dir da gekauft hast, Andi. Das finde ich total toll, um erstmal einen Überblick zu bekommen über die verschiedenen Teesorten, die es gibt. Ja, also da sind ja irgendwie, ich glaube, 40 Tees sind da drin und da ist dann halt, oh, Entschuldigung. Jetzt war ich kurz abgelenkt, Entschuldigung, dass man erstmal so einen grundsätzlichen Unterschied kennt, wie schmeckt schwarzer Tee und wie schmeckt grüner Tee. Nur ist für mich schwarzer Tee ein sehr grober Überbegriff. Schwarzer Tee bedeutet für mich einfach nur, dass der Tee erstmal dunkel ist, weil er fermentiert ist. Aber ein Darjeeling fällt unter Schwarztee, also zum Beispiel ein First Flush Darjeeling fällt unter Schwarztee. Und dann muss man wissen, es gibt so viele verschiedene Sorten von First Flush Darjeeling, die unterscheiden sich alle. Ja, die sind, also zum Beispiel der von der Teekampagne ist sehr, sehr gut, aber es gibt auch von anderen Anbietern, übrigens nicht von My Leaf, die ich schon mal empfohlen habe, die machen irgendwie nichts mit Darjeeling, weil es kein chinesischer Tee ist, ne? Das ist indischer Tee. Aber ich möchte mich nicht nur auf China und Japan beschränken, sondern halt alle Tees genießen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. Ich komme wieder zurück zur eigentlichen Kernaussage. Darjeeling kann an sich schon unterschiedlich sein, aber wenn ihr Darjeeling vergleicht mit Assam-Tee, Assam-Tee ist eine ganz andere Kategorie. Viel malziger, viel stärker, astringierender im Geschmack. Gar nicht vergleichbar mit so einem spritzigen, blumigen Darjeeling. Und es ist beides Schwarztee in Anführungsstrichen. Darjeeling ist zum Beispiel in der Tasse weiß bis gelb. Ja? Assam ist in der Tasse wirklich dunkelbraun bis schwarz. Ja? Und das sind beides Schwarztees. Und dann gibt es noch die ganzen chinesischen Schwarztees aus Yunnan und so. Und die sind alle so unterschiedlich, dass ich Schwarztee erstmal so ein bisschen, ja gut, okay, jetzt weiß ich, dass er fermentiert ist, aber was bitte ist das denn für ein Tee? Also ich gucke immer mehr so, was ist es denn letztlich, wo kommt er her und was für ein Tee ist es jetzt, was für eine, also aus welchem Gebiet kommt er vor allem, ne? Darjeeling oder eben Assam oder Ceylon, ne, das sind alles verschiedene Tees, oder eben chinesische Yunnan fermentierte Tees. Ne, das ist für mich entscheidend. Und so ist es eben auch bei Grüntee. Ne, also Grüntee ist ja auch nur ein ganz grober Überbegriff. Da gibt es den Sencha, da gibt es den, wie heißt der, Gyokuro, und es gibt noch eine andere Sorte, die fällt mir gerade nicht ein. Dann gibt es den Longqing oder Longying, je nachdem, wie man es ausspricht, den chinesischen Grüntee, dieser Drachenbrunnentee, der ist auch wieder ganz anders im Charakter. Und dann gibt es natürlich die billigen Supermarkttees, die einfach nur nach Fisch schmecken und widerlich sind. Also Finger weg von Gunpowder. Ne? Wenn ihr irgendwie in den Supermarkt geht und da steht Gunpowder Grüntee aus China, Leute, das ist Tee zum Abgewöhnen. Das schmeckt widerlich. Ja, wenn man das trinkt und sagt, oh, Grüntee mag ich nicht, dann heißt es nicht, dass man Grüntee nicht mag, sondern dass man einfach eine sehr billige und schlechte Verarbeitung von Grüntee getrunken hat. Das müsst ihr euch so vorstellen, als wenn ihr sagt, ich mag keinen Kartoffelbrei, weil der nur 5-Minuten-Terrine aus dem Supermarkt kennt, mit ja, gefriergetrocknetem Kartoffelpüree-Pulver, was schlecht gewürzt und mit Zusatzstoffen vollgepumpt ist, ja, wenn ihr das dann als Kartoffelbrei bezeichnet und das vergleicht mit Mashed Potatoes, die ihr in New York irgendwie im Restaurant kriegt, das ist also ein Welten, ja, dann kann man nicht sagen, ich mag keinen Kartoffelbrei. Und so ist es auch, wenn man jetzt diesen Grüntee trinkt und meint, darauf schließen zu können, wie Grüntee im Allgemeinen schmeckt, dann ist man da falsch unterwegs, dann ist man schlecht, einfach schlecht informiert. Und deswegen, ne, wenn ihr bis jetzt der Meinung seid, Grüntee ist nichts für mich, weil es viel zu bitter und schmeckt nach Fisch, dann habt ihr wahrscheinlich den falschen grünen Tee probiert. Probiert mal einen Longqing, ich habe übrigens gesehen, Andi, bei deiner Teesen-Sammlung ist ein Longqing dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Viel Spaß damit. Sehr, 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 sehr guter Tee. Das war mein erster Tee, den habe ich von einem chinesischen Kollegen, damals war ich im Labor beschäftigt, habe eine Forschungsarbeit angefangen, die ich irgendwann abgebrochen habe, weil ich Tierversuche machen sollte, aber da habe ich 4 Monate gearbeitet und da hatte ich einen chinesischen Kollegen, der hat immer Longqing getrunken. Und dann habe ich gesagt, der riecht so gut, kann ich den mal probieren? Und dann hat er mir so ein Pröbchen mitgegeben und seitdem war ich dann, da fing meine Teegeschichte an. Da war ich so Anfang, Mitte 20. Ne? Da habe ich mich angefangen, wirklich mit Tee zu beschäftigen. Und sowas wie Pfefferminztee, ja, ist für mich vom Begriff her nicht wirklich Tee, ist eher ein Aufgussgetränk, weil es ist ja nicht die Teepflanze, aber das ist Haarspalterei. Ich trinke auch gerne Pfefferminzaufguss. Ja? Also ich mag auch einen guten Pfefferminztee. Da gibt es von Teegeschwendner ganz schöne Sachen. Mag ich auch sehr gerne. Trinke ich sehr gerne. Ja. Und ich habe dir ja schon in den Kommentar geschrieben, wenn dir Tee wirklich Spaß macht und du dich damit beschäftigen willst, probier auf jeden Fall mal die Gong-Fu-Braumethode aus. Und wie gesagt, ihr braucht dafür kein besonderes Equipment. Es gibt Equipment dazu, ne? Es gibt diese Gaiwans, die man sich kaufen kann, diese kleinen Schälchen aus Japan oder China mit Deckel, die man dann mit Tee befüllt und Wasser auffüllt und dann abgießt in andere Gefäße, und dann mit so einer Unterlage, mit so einem Brewmaster, wo man auch ein bisschen was daneben schütten kann und nicht gleich kleckert. Da gibt es eine Menge Ausrüstung dafür. Es gibt auch kleine Maschinen, also so mechanische Maschinen, wo man, da habe ich ja schon mal, glaube ich, von erzählt, wo man im oberen Teil der Kanne den Aufguss macht und dann so einen Knopf drückt und dann läuft es ab, dann kann man halt auch die Ziehzeit sehr, sehr genau festlegen. Das kann man alles machen, aber das braucht man nicht unbedingt. Das Einzige, was bei der Gong-Fu-Braumethode anders ist, ist, dass man den Tee mit viel Tee und wenig Wasser zubereitet. Also einfach, nehmt einfach mal die doppelte Menge Tee, die ihr sonst nehmt, und die Hälfte vom Wasser, die ihr nehmen würdet. Oder noch weniger Wasser, so dass ihr wirklich Tee dann in kleinen Portionen trinkt, wie man normalerweise Espresso trinken würde. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Man hat natürlich nicht so viel Wasser, was man da mittrinkt, ne? Aber der Geschmack ist halt viel intensiver und auch länger anhaltend. Ne? So ein kleiner Teeshot sozusagen, Gong Fu zubereitet, ist sehr, sehr geschmacksintensiv und auch viel weniger bitter übrigens, weil durch die kurze Ziehzeit werden die Bitterstoffe nicht so sehr extrahiert. Also probier auf jeden Fall mal aus. Nimm mal so 5 bis 7,5 Gramm Tee. Ja, kannst du so eine kleine Waage oder sowas nehmen. Und 100 Milliliter bis 200 Milliliter maximal. Eher 100 Milliliter Wasser. Und lass das mal 30 Sekunden ziehen oder 15 sogar nur. Ja. Und du wirst also das sage ich jetzt zu dir, Andi, aber auch zu allen anderen Zuhörern, du wirst ein völlig anderes Verständnis von Tee bekommen, also ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Du wirst völlig geflasht sein, wie intensiv und angenehm Tee schmecken kann. Und danach wird dir wahrscheinlich so diese Western Brew Technik, also dass man irgendwie 2 Teelöffel Tee auf einen halben Liter Wasser nimmt und das 2 Minuten ziehen lässt, wird dir überhaupt nicht mehr gefallen. Was schmeckt dir dann einfach nur noch wässrig? Das ist so vergleichbar mit Espresso und Filterkaffee, ne? Also wenn man viel Espresso trinkt und dann kriegt man so einen wässrigen Filterkaffee, es gibt ja auch gut zubereiteten Filterkaffee, das schmeckt einem einfach nicht mehr, ja? Und so ist es beim Tee eben auch. Und das wiederum würde ich mit Kräuteraufgüssen nicht machen. Also Gong-Fu-Braumethode mit Pfefferminztee, ich glaube, das ist nicht so lecker. Ja, oder mit Kamillentee oder sowas. Das wird, glaube ich, keinen Spaß machen. Ich habe es noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Würde ich jetzt auch nie auf die Idee kommen. Und ja, genau, also das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob deine Pröbchen, Andi, die du da in dem Teesend-Set gekauft hast, ob die dafür ausreichen von der Menge her. Also so 5 Gramm sollten es schon sein, mindestens, damit das funktioniert. Du kannst ja auch erstmal nach der Western-Brew-Technik brauen. Und der Tee, der dir dann am besten schmeckt, da kaufst du dir mal mehr von. Aber du kannst mich auch gerne fragen. Ich sag dir auch gerne nochmal, wo man die Tees bekommt. Und nochmal der Tee, den ich empfohlen habe, diesen Pfirsich-Mango-artigen Oolong-Tee, der nicht aromatisiert ist, aber so wirkt, als wäre er aromatisiert mit Pfirsich-Mango-exotischen Früchten. Das ist der Milansiang Danzong. Und du hattest in deinem letzten Video nur Lanxiang Danzong gesagt, aber das Mi davor vergessen. Und dann findest du ihn vielleicht nicht. Also Mi Lan Xian Dan Song. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber so findet man ihn am ehesten. Und den gibt es von verschiedenen Versandhandeln. Ja? Den gibt es zum Beispiel bei MyLeaf, da heißt er, glaube ich, Royal Peach Orchid oder sowas. Ne? Also Orchidee, Pfirsich, und das kommt auch so an den Geschmack ganz gut ran. Es gibt es aber auch bei Teehaus Köln, das ist auch eine sehr, sehr gute Tee. Bisschen überteuert, aber auch ein guter Teeversand, wo man gute Tees bekommt. Und ja, also der wird dir bestimmt gefallen. Sehr, sehr aromatisch, aber Vorsicht, Milansiang Danzong auf herkömmliche Weise aufgebrüht, also mit irgendwie 3 Gramm auf einen Liter, bin mir nicht sicher, ob das schmeckt. Also den würde ich wirklich mit viel Tee wenig Wasser zubereiten, sonst schmeckt er, glaube ich, ein bisschen merkwürdig. Ja, also diese Oolong-Tees sind alle für diese Gong-Fu-Methode ausgelegt. Ne? Genau, aber jetzt haben wir genug über Tee geredet, wir wollen auch nochmal zur Pfeife kommen. Aber erst noch ein anderes Thema. Du hattest angesprochen, dass du ein bisschen befürchtest, dass ich zu viel abnehme und dass du dir nicht vorstellen kannst, dass ich dick bin, Andi. Ich hab's ja gesagt, ne? Ich wiege jetzt mittlerweile 95 Kilo ungefähr, bin 1,76 groß. Das macht ein BMI, ja, das ist nicht übertrieben krass, aber der ist so zwischen 30 und 31. Das heißt, per Definition Adipositas, Fettsucht, also mehr als Übergewicht. Ne? Nicht übertrieben krass, das ist keine Adipositas per magna, wie man sagen würde, also keine massive Fettsucht, aber deutliches Übergewicht. Und mein Ziel sind 75 bis 80 Kilo, also eigentlich wirklich 75 habe ich mir vorgenommen. Damit wäre ich bei einem BMI von etwa 22,5 und das wäre ideal als Gewicht. Das klang so ein bisschen, als ob du dir Sorgen machst, dass ich eine Anorexie entwickle. Das ist, glaube ich, ausgeschlossen bei mir. Also, da halte ich mich für vollkommen ungefährdet. Dafür esse ich viel zu gern. Ich meine, gut, aber auf der anderen Seite muss man da natürlich drauf achten und sein Essverhalten immer reflektieren. Das sehe ich ja auch, so bin ich ja Psychosomatiker, aber die Gefahr halte ich für sehr, sehr gering in meinem Fall. Und mit 46 Jahren als Mann noch eine Anorexie zu entwickeln, ist auch maximal unwahrscheinlich, Gott sei Dank. Okay, und du hattest gesagt, dass du dir ein bisschen Sorgen machst, dass ich genug Nährstoffe bekomme, also genug Kohlenhydrate und Eiweiße und auch Fett esse. Ich sag dir genau, wie viel ich ungefähr esse. Ich esse ungefähr am Tag 120 Gramm Eiweiß, das versuche ich zumindest. Das ist auch nur durch Ergänzung durch Proteinpulver machbar, weil wenn man sich pflanzlich ernährt, ist es ein bisschen schwerer, auf hohe Eiweißmengen zu kommen, als wenn man jetzt tierische Produkte wie Quark und Eier und Fleisch dabei hat. Geht schon, ne? Man müsste aber Unmengen an Hülsenfrüchten essen und das ist einfach nicht mehr praktikabel. Deswegen ist so ein Eiweißshake, ich übertreibe das nicht, einer am Tag, ne? Reicht vollkommen aus. Damit boostet man so ein bisschen die Proteinzufuhr und Whey-Protein ist jetzt wirklich auch nicht irgendwie schädlich, das kann man bedenkenlos machen. Schmeckt außerdem ganz gut und so nach dem Training so ein Post-Workout-Shake, das mache ich immer mit so 70 Gramm Whey-Protein, ein ganz kleines bisschen Maltodextrin, aber nur damit das Kreatin, was ich dazu einnehme, auch resorbiert wird. Weil das wird nur in Zusammenhang mit der Aufnahme von Kohlenhydraten gut resorbiert. Und Kreatin ist eben auch ein Stoff, der in Fleisch drin ist, vor allem. Ja, Fleisch und Fisch. Und da ich sehr wenig Fleisch oder Fisch esse, macht es für mich Sinn, Kreatin zu supplementieren, wenn ich Kraftsport mache. Weil das ist nachgewiesen, dass Kreatin die Muskelkraft verbessert und auch die Regeneration nach dem Training beschleunigt und das Muskelwachstum dauerhaft anregt. Früher hat man gedacht, Kreatin lagert nur Wasser in die Muskeln ein, dadurch, dass es in die Muskeln eingebaut wird und da Wasser bindet, dadurch wachsen die Muskeln dann künstlich. Das hat man noch so vor 10 Jahren gedacht, mittlerweile weiß man, das stimmt nicht, das ist zwar auch ein Effekt, der passiert, aber Kreatin hilft wirklich dabei, dass der Muskel wächst. Und Kreatin ist im Körper überhaupt keine fremde Substanz, die Bauchspeicheldrüse produziert Kreatin selbst, 1 bis 2 Gramm am Tag. Und normalerweise wird eben, wenn man sich tierisch ernährt, auch noch eine ganze Menge Kreatin über die Nahrung aufgenommen. Wenn man jetzt rein pflanzlich isst, ist es eher sehr, sehr wenig. Ne? Es ist auch Kreatin in Obst drin und in Gemüse, aber minimal, also Spuren, vielleicht mal 0,1 Gramm, wenn man den ganzen Tag Gemüse und Obst isst. Also ist viel zu wenig. Ne? Und deswegen macht es für mich Sinn, Kreatin zu supplementieren. Kreatin ist auch in keiner Weise schädlich. Da gibt es auch gute Langzeitstudien zu. Also das kann man machen. Es hat kein Suchtpotenzial oder irgendwas in der Art. Ich meine, wenn man es weglässt, dann kann man vielleicht ein bisschen den Abfall der Leistungsfähigkeit merken, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ja? Und insofern, das ist so mein Post-Workout-Shake. Und damit komme ich so auf 120 Gramm Eiweiß pro Tag. Das sind dann so ungefähr 480 bis 500 Kalorien. Dann habe ich noch etwa 50 bis 60 Gramm Fett am Tag. Das sind auch nochmal 500 Kalorien. Und das reicht vollkommen aus. Ne? Also 15, und das sind gute Fette, die ich dazu mir nehme. Also das sind Fette aus zum Beispiel Vollkornbrot. Auch Vollkornbrot enthält ein bisschen Fett. Ja, es ist zwar sehr, sehr wenig, aber es ist was drin. Und diese ganzen pflanzlichen Sachen enthalten sehr, sehr gute Fette. Und eben in dem Hummus, den ich esse, ist ja immer noch so ein bisschen Olivenöl mit dran. Olivenöl ist auch ein gutes Fett. Und Walnüsse esse ich ja, ne? Nüsse enthalten auch sehr, sehr gute Fette, Omega-3-Fette und ein bisschen Omega-3 nehme ich auch noch 1 Gramm jeden Tag, ne? Also so ein pflanzliches Omega-3 aus Algen. Und da komme ich so auf 50 Gramm sehr, sehr gute Fette am Tag, sind nochmal so 450 bis 500 Kalorien und den Rest esse ich Kohlenhydrate. Und zwar, ich sage immer so schön, retardierte Kohlenhydrate. Also Kohlenhydrate, die langsam resorbiert werden, mit Ballaststoffen gespickt sind, Kohlenhydrate aus Obst, aus Gemüse, aus Vollkornprodukten, aus Naturreis, solche Dinge. Kohlenhydrate sind eine ganz wichtige Sache, wenn man Sport macht, braucht man unbedingt, kann man aus meiner Sicht eigentlich nicht drauf verzichten. Ich rate dringend aus meiner Sicht von allen Low-Carb-Diäten ab. Ihr könnt da anderer Meinung sein, wenn ihr auf Low-Carb schwört, macht es bitte. Ich habe es für mich ausprobiert damals, ich habe mich so schlecht gefühlt wie noch nie vorher in meinem Leben und nie wieder danach. Also für mich ist Low-Carb vom Tisch, kommt nicht in die Tüte. Wenn ich keine Kohlenhydrate esse, geht es mir schlecht. Ich fühle mich richtig krank, wenn ich das nicht esse. Es kann aus meinem Gefühl raus nicht gut sein, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Gerade wenn man sich auch noch körperlich bewegt und anstrengt. Ne? Dann muss man ja ständig in der Ketose künstlich aus Eiweiß Kohlenhydrate ja, oder Ketone eben produzieren. Das kann noch nicht gut sein. Also von meinem Verständnis her. Ja? Gut, okay. Also und wo ich auch drauf achte ist, viele Ballaststoffe, 50 bis 60 Gramm Ballaststoffe am Tag. Und wie gesagt, wenn ihr euch da langsam rantastet, die Ballaststoffdosis pro Tag langsam steigert, ihr werdet keine Blähungen oder Verdauungsprobleme haben. Der Körper wird sich dran anpassen innerhalb von 2-3 Wochen. Ihr werdet euch sehr, sehr, sehr gut fühlen. Ne? Also die ganze, ich muss sagen, seit ich so viele Ballaststoffe esse, spüre ich meinen gesamten Magen-Darm-Trakt so wenig wie noch nie vorher. Der lässt mich einfach in Ruhe. Vorher immer mal so ein bisschen Zwicken hier, so ein bisschen Zwicken da, so ein bisschen Blähungen, so ein bisschen irgendwie, ja, so Verdauungsprobleme halt. Da habe ich jetzt nie schwer drunter gelitten, aber ich habe es immer so ein bisschen gemerkt, dass da im Bauch was ist, ja, dass der da irgendwie beschäftigt ist. Und seit ich mich so ernähre jetzt, seit den paar Wochen, das mache ich jetzt schon ein bisschen länger, fühle ich mich einfach von der Verdauung her so gut wie noch nie oder nur in den Zeiten vorher, wo ich das auch so gemacht habe. Also kann ich sehr empfehlen, Ballaststoffe. Der Körper ist einfach dran gewöhnt, ja. Wir sind über die Jahrtausende, über die Jahrmillionen dran gewöhnt, sehr, sehr viele Ballaststoffe zu uns zu nehmen, weil einfach in früheren Zeiten, wo die Menschheit noch nicht die Möglichkeit hatte, Mehl zu raffinieren oder irgendwelche Sachen von Ballaststoffen zu befreien, sich einfach dran gewöhnt haben, der ganze Magen-Darm-Trakt, dass da eben sehr, sehr viele Pflanzenfaserstoffe mit reinkommen. Das Mikrobiom hat eine entsprechende Symbiose mit dem menschlichen Organismus eingegangen über die Jahrtausende, hat sich darauf spezialisiert, in diesem Organismus zu leben, den Organismus wiederum zu unterstützen, die Schleimhaut vom Darm zu heilen und so weiter. Und wenn man dann diese Ballaststoffe isst, züchtet man eben praktisch in seinem Darm die Keime, die eben auch darauf ausgelegt sind, mit dem menschlichen Organismus in Symbiose zu leben, und dann profitiert man gesundheitlich. Das heißt nicht, dass Faserstoffe an sich so wahnsinnig, ne, die Faserstoffe sind für den menschlichen Körper nicht wichtig, der kann die gar nicht verdauen, aber für die Keime, die im Darm leben, und besonders die aus der Reihe der Prevotella-Bakterien, sind sie halt die Nahrungsgrundlage, und die vermehren sich, wenn man viele Ballaststoffe hat, eben mehr im Darm, und die anderen Keime, die den Darm eher schaden oder irritieren, sagen wir mal, die sterben aus und dann geht es einem besser. Das ist das ganze Prinzip. Ne? Also immer die Frage, wenn was gesund ist, dann bedeutet es eigentlich nur, dass der menschliche Körper über die Jahrtausende sich dran gewöhnt hat, dass er das kriegt. Zum Beispiel auch Vitamine. Ne? Vitamine sind nicht so toll, weil sie so außergewöhnlich tolle Stoffe sind, die so viel können, sondern Vitamine sind in so vielen Nahrungsmitteln enthalten, dass der Körper über die Jahrtausende verlernt hat, sie selber herzustellen, weil er sich darauf verlassen hat, die kriege ich sowieso über die Nahrung rein. Ne, das war halt über viele Jahrzehntausende so. Und durch die neue Raffinierung und Produktindustrialisierung sind halt zum Teil Nahrungsmittel entstanden, die gar keine Vitamine mehr enthalten. Aber das ist also zum Beispiel geschälter Reis oder sowas, gab es ja früher nicht. Ne? Fehlt halt die Schale, wo die Vitamine drin sind. Und da ist der Körper einfach nicht dran gewöhnt und dann fehlen diese Vitamine. Aber Vitamine sind an sich nicht so toll, sondern der Körper kann sie einfach noch nicht mehr herstellen. Deswegen muss man sie essen. Man muss sich aber, wenn man sich einigermaßen ausgewogen ernährt und nicht völlig nur Sachen isst, die hochverarbeitet sind, überhaupt keine Sorgen machen über Vitamine. Also Die kriegt man mit ganz normalem Essen ausreichend zustande. Braucht man keine Supplemente für nehmen, ist nicht notwendig. Das einzige wirklich sinnvolle Supplement bei Vitaminen ist, wenn man sich vegan ernährt, also gar kein Fleisch isst, dann ist es gut, Vitamin B12 zu nehmen. Und zwar ungefähr 2000 Mikrogramm die Woche, ne? Oder 50 Mikrogramm am Tag. Und Mikrogramm, nicht Milligramm. Und das ist aber... Übrigens ist es auch nicht so, dass, das wird häufig falsch verstanden, dass Vitamin B12 in Fleisch ja natürlicherweise vorhanden ist und deswegen das Fleisch so wichtig ist. Nein, das ist ein Missverständnis. In Fleisch ist Vitamin B12 auch nur deswegen drin, weil die Tiere, die geschlachtet werden, das Vitamin B12 als Zusatz in ihrem Futter bekommen. Deswegen lagern die das in ihren Muskeln ein und dann ist es im Fleisch drin. Wild lebende Tiere haben gar nicht so viel Vitamin B12 in ihrem Fleisch. Nur ganz normale Mengen. Also das ist ein Missverständnis. Also da wird ja häufig so suggeriert, eine rein pflanzliche Ernährung sei mangelhaft, weil einem da viele Sachen, die man dringend braucht, fehlen. Das ist nur so, weil die moderne Art der Nahrungsherstellung und Verbreitung in unserer Gesellschaft sich so entwickelt hat, dass es nun mal so ist, dass in Fleisch viel Vitamin B12 drin ist. Ursprünglich ist Vitamin B12 nämlich eigentlich Cobalamin, ist ein Stoff, den Mikroorganismen im Abwasser herstellen. Und früher war, vor nicht allzu langer Zeit, ne, war Vitamin B12 einfach im Trinkwasser drin, weil es noch nicht so gut geklärt und sauber war und da eben Mikroorganismen drin waren, die Vitamin B12 hergestellt haben. Und darüber haben wir unser Vitamin B12 bekommen, nicht über Fleisch. Ja, früher war das so. Nur wird heutzutage das Wasser so gut aufbereitet, dass es da eben nicht mehr drin ist. Und das heißt, wenn wir dann das Fleisch nicht essen, wo die künstlich gemästeten Tiere mit Vitamin B12 angereichertes Futter gefressen haben und eben auch im Wasser nichts mehr drin ist, dann muss man es eben zuführen. Alle anderen Vitaminsupplemente sind tatsächlich von der Erfahrung her eher schädlich als gut. So, das war es jetzt noch zum Thema Nährstoffe. Und jetzt kommen wir endlich zum Pfeiferauchen. Also, du hast mich, Andi, auf diese Gummiüberzieher hingewiesen. Ehrlich gesagt hatte ich die nie auf dem Schirm. Ich habe es auch noch nie ausprobiert, aber ich finde es interessant. Und ich glaube, ich werde das mal probieren, weil ich tatsächlich sehr viel clenche. Also sehr viele die Pfeife mit den Zähnen halte. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das aufs Rauchverhalten auswirkt. Ich werde mal Ausschau halten nach so einem Gummiüberzieher, kann jetzt auch nicht die Welt kosten, und werde mal bei der nächsten Bestellung mitbestellen. Vielleicht frage ich auch mal in Marburg in unserem Pfeifenladen, der hat das vielleicht auch da, der hat immer eine ganz gute Auswahl. Übrigens, wenn ihr ein kleines Rauschen im Hintergrund hört, es liegt daran, dass mein MacBook, was ich nun mal laufen lassen muss, um das hier aufzunehmen, einen unglaublichen Lärm macht, weil es sehr, sehr warm ist und es ständig wie blöd bläst und kühlt. Also, ja, genau, es ist vielleicht hört ihr das, ich kann es nicht so ganz verhindern, dann tut's mir leid. Ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Ja, und dann zum Thema retronasales Rauchen oder Retrohaling. Das muss man ja nicht machen. Ne? Es besteht, also jeder kann ja Pfeife so rauchen, wie es ihm gut schmeckt. Wenn dir die Pfeife gut schmeckt, Andi, alles gut, brauchst nichts zu verändern. Alles bestens. Ich finde immer, alles, was man beim Pfeiferauchen macht, soll nur dazu dienen, den Genuss zu verbessern. Und wenn du zufrieden bist, brauchst du überhaupt nichts zu verändern. Übrigens habe ich gesehen bei deinen Videos, dass du ab und zu retronasal rauchst, weil du ab und zu den Rauch durch die Nase rauslässt. Man sieht das. Also tust du es wahrscheinlich mehr oder weniger unbewusst, also lass einfach alles so. Ne? Also ich finde nur, jemand, der sagt, irgendwie, ich kriege manchmal so Zuschriften von Hörern, die sagen, irgendwie kann ich das gar nicht nachvollziehen, wie du da so viele Unterschiede rausschmecken kannst. Für mich schmeckt jeder Tabak irgendwie gleich, schmeckt und nicht besonders intensiv. Dann sage ich immer, ja, dann probier mal aus, den Rauch durch die Nase rauszulassen und nicht durch den Mund, weil dann kriegst du wahrscheinlich viel mehr von den Aromen mit. Und die einfachste Technik, das zu machen, ist einfach auszuatmen durch die Nase, wenn man den Mund voll Rauch hat, und dann den Mund zuzumachen. Und zwar bei geschlossenen Lippen. Also so, dass der Rauch nach hinten rausgeht. Und dann kommt er automatisch durch die Nase vorne raus. Und das kann man dann dosieren. Ne? Man kann dann nur einen Teil über den Mund rauslassen, den anderen Teil über die Nase, so wie es einem halt am besten gefällt von der Intensität her. Das ist einfach Geschmackssache, wie man das macht. Ich mache das auch mal so. Also ich mache jetzt auch nicht durchgehend Retrohaling. Manchmal denke ich auch einfach nicht drüber nach. Und ja, dann ist es so. Also kein Stress mit retronasalem Rauchen oder Retrohaling, jeder wie er will. Und dann hast du ja gesagt, dass du Katzen hast. Und ich muss ja sagen, also jemand, der Katzen hat und Katzen mag, hat bei mir immer sofort einen Stein im Brett. Also das heißt jetzt nicht, dass das die Voraussetzung ist, dass ich jemanden sympathisch finde, aber wenn mir jemand sagt, er ist Katzenfreund und hat Katzen, das ist immer schon mal ein gutes Gefühl für mich, dann denke ich, das kann schon mal kein schlechter Mensch sein. Das kann schon mal nur ein guter Charakter sein. Ne? Also natürlich gilt es auch für Hundefreunde, für Tierfreunde im Allgemeinen, und auch jemand, der keine Tiere mag, kann einen sehr, sehr angenehmen und netten Charakter haben. So will ich das nicht, bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass ich als Voraussetzung sehe, dass jemand Tiere mag, damit ich ihn mögen kann. Das ist überhaupt nicht so. Aber es ist halt so, wenn mir einer erzählt, ich habe Katzen und ich liebe meine Katzen, dann bin ich sofort so ein bisschen, ja, auf einer Wellenlänge mit demjenigen. Und ich erzähle gerne nochmal die Geschichte von Bongo, wo ich den Bongo gestreichelt habe. Also, ich weiß nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die schon mal erzählt habe in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge meine ich. Aber ich erzähle es auch einfach gerne nochmal, ja. Also das war so, der Tierpark, wo ich den Bongo gestreichelt habe, das war der Tierpark Ströen, das ist in der Nähe von Hannover. Gar nicht so weit von mir entfernt, 2 Stunden Fahrt oder so. Das ist interessant. Meine Apple Watch sagt mir gerade, dass der Naturpark Ströen heute von 9 bis 19 Uhr geöffnet hat. Sehr geil. Den gibt es also anscheinend immer noch. Und ich fürchte leider, dass Bongo nicht mehr leben wird. Das ist schon sehr lange her. Das ist bestimmt 12 Jahre her, dass ich da war. Und ich weiß nicht, wie lange Geparden leben. Ich wünsche mir, dass er noch lebt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er mittlerweile verstorben ist, weil er war auch damals schon nicht der Jüngste. Ne? Und das ist einfach so abgelaufen, dass man da hingegangen ist und dann konnte man 50 Euro bezahlen, um 30 Minuten in das Gehege von dem Geparden reingehen zu dürfen. Ne? Also nicht der Gepard ist zu uns gekommen, sondern wir zum Geparden. Und was mir sehr gut gefallen hat, war, dass dieser Gepard ein riesiges Gehege hatte. Also ich rede hier nicht von Gehege, was man sehen konnte, sondern der hatte praktisch so einen Bereich, wo er nachts geschlafen hat, ja, wo er da seine Hütte hatte und seine Unterschlupfmöglichkeiten und wo er auch gefüttert wurde und so. Und das war so groß wie ein sehr, sehr großer privater Garten. Also so, da konnte man die Zäune noch sehen, aber es war schon ein sehr, sehr, sehr großer Garten. Ja, da kann man, so kann man sich das vorstellen, mit einer Rasenfläche, wo der Gepard halt nachts geschlafen hat. Und dann hatte der aber nochmal einen Ausgang und dahinter eine Auslauffläche. Ich weiß nicht, ob das schon ein Quadratkilometer war, aber es war riesig. Also man konnte das Ende dieser Fläche überhaupt nicht sehen mit dem bloßen Auge. Das war riesig groß und das hat mir sehr gut gefallen, weil dieser Gepard im Prinzip frei war. Ja, der war, also der wirkte nicht eingesperrt, der wirkte wirklich artgerecht gehalten und das hat mir sehr gut gefallen. Der war nicht irgendwie wie im Zoo in so einer kleinen Kaschemme da eingesperrt, sondern der hatte einen riesigen Platz und konnte sich auslaufen und seine ganzen Bewegungsdrang da ausleben. Und deswegen war der Gepard auch entspannt. So, und jetzt weiß ich noch, vor uns, man muss da ja Schlange stehen, ne? Man kriegt da einen Termin, ne? man muss es vorher buchen, dann kriegt man einen Termin und zum Beispiel um 14.30 Uhr dann bis 15 Uhr kann man zu dem Geparden rein. Und vor uns war eine Gruppe von drei Leuten und man hat richtig gesehen, dass die Angst hatten, ja. Also man hat es, ich habe richtig gesehen, der eine Typ, der dabei war, der hat richtig gezittert, der hatte richtig Angst, da reinzugehen. Und die sind da eigentlich nur rein, haben sich hingestellt auf so eine Bank. Der Gepard hat sich entspannt zu ihren Füßen hingelegt, die haben ein Foto gemacht und nichts wie raus. Ja, also die hatten gar nicht wirklich Spaß. Und ich habe gedacht, Mensch, ihr habt 50 Euro bezahlt für 30 Minuten und geht nach 5 Minuten wieder raus, was tut ihr da? Ja, aber ich habe gesagt, gut, okay, müsst ihr wissen. Ich habe den Geparden gesehen und habe mich sofort verliebt. Der kam schon in die Nähe von dem Zaun, ne, von diesem so verstärkter Maschendrahtzaun, also so ein dicker Zaun, und guckte mich an und ich sehe schon, er ist irgendwie in Schmuselaune, er ist kontaktfreudig, er ist neugierig und ich hatte gesagt, ich freue mich so darauf, da reinzugehen. Ich hatte überhaupt null Angst. Das liegt aber auch daran, dass ich mit Katzen aufgewachsen bin und deswegen die Körpersprache von Katzen sehr gut kenne. Ganz intuitiv, ohne dass ich das jetzt unbedingt in Worte fassen kann. Ich kann am Gesichtsausdruck von einer Katze ziemlich gut ablesen, ob die gerade ein bisschen genervt ist und gleich zuhaut oder ob die super entspannt und in Schmuselaune ist. Und dieser Gepard war gechillt ohne Ende. Ja? Der hat mich angeguckt und ich habe in seinen so einen leicht müder Blick, aber so ein bisschen so verträumt und ich dachte, ach, der ist einfach lieb. Ja? Und dann haben die uns so gesagt, wenn ihr da jetzt reingeht, ne, vorsichtig bewegen, nicht zu schnelle hektische Bewegung, auf keinen Fall weglaufen vor dem Geparden und so alle möglichen Verhaltensmaßnahmen mir gesagt. Und ich habe gesagt, Leute, macht bitte einfach das Gatter auf. Ich weiß schon, was ich mache. Ich will einfach nur zu dem hin, der ist so süß, ja, ich will den einfach kraulen jetzt. Und dann haben die gesagt, na gut, okay. Und dann war halt die Besitzerin oder die Freundin, kann man sagen, von dem Geparden, die ihn gefüttert hat. Es ist ja so, dass Katzen Freundschaft schließen mit Menschen. Ne? Das ist nicht so wie bei Hunden, die so eine Art, die den Menschen so als Art Rudelmitglied wahrnehmen, so wie ich das verstanden habe, sondern Katzen schließen Freundschaft mit Menschen. Und das hat man gesehen, die beiden waren befreundet, sie geht rein. Und das Erste, was sie gemacht hat, ist, sie hat ihm erstmal gefüttert. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war es einfach die Zeit, ja, vielleicht. Und sie hat ihm einfach, ich glaube, so eine ganze Leber gegeben. Und als ich da reingegangen bin, ist erstmal der Gepard über mich drüber auf den Tisch, wo die Leber stand, gesprungen. Also über mich drüber einfach, mal aus dem Stand. Ne? Und das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt, wie der Gepard da einfach Anlauf nimmt, über mich drüber springt und dieses riesige Tier da sanft und ganz geschmeidig auf diesem Tisch zielgenau landet und erstmal die Leber sich einverleibt. Ne? Das fand ich schon mal toll. Und dann hat er halt fertig gegessen, hat sich so ein bisschen die Lippen geleckt, wie das Katzen so machen, wenn sie gegessen haben, guckt mich an und ich sage, na komm mal her, mein Kleiner. Und dann kam er schon, ja, und gibt mir erstmal Köpfchen. Und ich weiß nicht, Andi, wenn du Katzen hast, du weißt, was das ist, ne? Wenn Katzen so mit dem Kopf anstoßen und wenn so ein Gepardköpfchen gibt, muss man schon aufpassen, dass man nicht hinfällt. Weil der hat so an meine Hüfte, so in Hüfthöhe, hat er erstmal richtig angestoßen und ich bin erstmal so einen Schritt zur Seite. Ja, da ist ordentlich Kraft dahinter. Und ich habe gesagt, ach, ist das süß, du bist ja klasse. Und dann habe ich ihn erstmal gestreichelt und dann hat der Gepard geschnurrt. Und das ist ein Geräusch. Das werde ich nie vergessen, ja. Also eine Katze, die schnurrt, ist schon laut, aber das war richtig laut und tief und
da hat so der ganze Körper gewackelt, ne, so dieser Resonanzkörper von diesem schnurrenden Geparden. Und meine Freundin war natürlich auch dabei, die wollte natürlich auch an ihn ran und hat ihn gestreichelt. Da standen wir da erstmal beide, ich habe den Kopf gekrault, ne, so hinter den Ohren, und meine Freundin hat ihn den Rücken gestreichelt. Und relativ schnell hat sich dann der Gepard erstmal hingelegt auf die Seite und hat sich auf den Rücken gedreht, ne, wie das Katzen so machen, wenn sie sich richtig wohlfühlen. Und dann haben wir ihm so ein bisschen, naja, den Bauch gekrault, das habe ich nicht gemacht, weil das ist normalerweise was, wenn eine Katze einem die ungeschützte Seite zeigt. Das ist schon ein sehr großer Vertrauensbeweis. Das heißt, sie befürchtet überhaupt nichts Böses von einem. Aber es ist schon auch eine sehr intime Stelle. Also eine Katze am Bauch streicheln sollte man, glaube ich, nur, wenn man sie lange kennt. Das habe ich dann nicht gemacht. Ich habe ihn weiter am Kopf gekrault. Das ist eigentlich immer safe bei einer Katze. Das mögen die eigentlich immer. Und da habe ich mich neben ihn gelegt. Und dann habe ich aber immer mehr Vertrauen zu ihm gehabt, weil ich gemerkt habe, der ist wirklich überhaupt nicht gestresst. Der ist einfach nur völlig entspannt und gut drauf. Und dann habe ich mich einfach zu dem Geparden auf die Erde gelegt und habe mich hinter ihn gelegt, ne? Ich weiß, das war eine kurze Zeit, nur 30 Minuten, aber ich wollte halt das Optimum rausholen und habe mich so an den Geparden dran geschmiegt, kann man sagen, und habe ihn so umarmt und er hat geschnurrt und hat sich gewälzt und also es war eines der schönsten Erlebnisse, was ich je hatte, was ich nie vergessen werde. Und es hat mir sehr leid getan, als ich wieder raus musste, als die 30 Minuten rum war, aber was ich halt besonders süß fand, war, dass dann der Gepard hinter uns hergelaufen ist und noch eine ganze Zeit lang am Zaun saß und zu uns rübergeguckt hat und geschnurrt hat. Also der hat diese Begegnung auch gemocht. Wahrscheinlich kriegt der zum größten Teil Leute zu sehen, die Angst vor ihm haben und die sich gar nicht so richtig annähern und sich mit ihm beschäftigen. Und der mochte das auch. Und ich weiß noch, meine Freundin, die hat sich später einfach noch mal eine Dreiviertelstunde zu ihm gesetzt und er saß da und er hat einfach mit ihm geredet und ihn angeguckt und ihm zugeblinzelt und so, und das war einfach ein tolles Erlebnis. Das war das eine Erlebnis, wo ich eine Großkatze gestreichelt habe. Das andere war eine ganz andere Geschichte. Die habe ich, glaube ich, noch nicht erzählt. Das ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich so Mitte 20 und war in Spanien in einem Zoo. Und in Spanien zu dieser Zeit, so Anfang der 2000er Jahre, sind die Sicherheitsvorkehrungen ganz anders gewesen als hier in Deutschland, ne? Also da war ein Tigergehege und da waren mehrere Tiger drin, unter anderem ein sehr junger Tiger noch. Also der war vielleicht ein paar Monate alt, ne? Der war noch nicht ausgewachsen, das hat man gesehen. Und zwischen diesem Tiger und mir war nur ein Maschendrahtzaun. Ein herkömmlicher Maschendrahtzaun, mehr nicht, ne? Also man konnte direkt dran gehen. Und dieser kleine Tiger sah auch verspielt und gewitzt aus. Und den habe ich auch angeguckt und habe gesagt, na, mein Kleiner? Und dann hat er mich so angeguckt, ne? Dann habe ich gesagt, komm mal her. Und dann hat er erst so ein bisschen Kopf schief gelegt und hat mich so ein bisschen gemustert, hat so mit dem Schwanz gezuckt. Und dann kam er so langsam auf den Zaun zu, ne? Und dann habe ich gesagt, komm mal her, komm mal näher ran. Und dann hat sich dieser kleine Tiger an den Maschendrahtzaun geworfen, sodass er sich ordentlich durchgebogen hat, weil es war ja nur ein Maschendrahtzaun, und hat geschnurrt auch, ne? Und hat sich so an den Maschendrahtzaun drangeworfen und ich habe ihn durch den Maschendrahtzaun das Fell gekrault. Und er hat sehr geschnurrt und hat es sehr genossen. Ja? Und das, was ich davon in Erinnerung habe, das war, dass das Fell von diesem Tiger erstaunlich struppig war. Also das war alles andere als weich. Das war sehr borstig, will ich mal sagen. Das ist mir so in Erinnerung geblieben, ne? Aber es war auch ein ganz tolles Erlebnis. Und zum Beispiel hätte ich auch da keine Angst gehabt, zu diesem kleinen Tiger reinzugehen. Na, die anderen Tiger, die da noch waren, die sahen nicht so entspannt aus. Also die fanden es, glaube ich, auch nicht so cool, dass ich da so nah rangegangen bin. Die haben mich so ein bisschen kritisch beäugt. Also in dieses Gehege von diesen 4, 5 Tigern da reinzugehen, das hätte ich mich nicht getraut, weil ich überhaupt nicht weiß, ob die das lustig gefunden hätten und ob die nicht tatsächlich auch mal zugeschlagen hätten oder mich gebissen hätten oder sonst was, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, was will der denn hier? Ja, aber dieser kleine Tiger, wenn der jetzt alleine gewesen wäre, so wie der drauf war, da wäre ich auch reingegangen, ohne Probleme, ne? Aber das ist ganz interessant. Ich hätte weniger Angst, zu diesem Tiger ins Gehege zu gehen, als zum Beispiel andere große Tiere, deren Körpersprache ich nicht so gut einschätzen kann. Ich habe zum Beispiel ein bisschen Respekt vor Pferden. Weil ich habe mit Pferden schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe einmal erlebt, dass ein Pferd einen Freund von mir versucht hat zu treten. Das fand ich nicht so lustig, ja. Und ich habe gesehen oder miterlebt, dass ein Pferd jemanden gebissen hat, was eine schlimme Wunde gegeben hat. Und ich habe auch gesehen, dass ein Pferd schon mal vorne hochgegangen ist. Und bei mir, ja, ich wollte ein Pferd aus der Koppel führen an so einem, ja, was wie so ein Kordel, was die dann so um ihr Zaumzeug haben. Und das Pferd ging vorne hoch. Das hätte mich fast erwischt. Seitdem bin ich bei Pferden ängstlich. Also ich kann auch Pferde nicht einschätzen. Ich habe zu wenig Erfahrung mit Pferden. So ein Pferd, das guckt mich immer so an und ich weiß nicht, was will das jetzt? Hat das Angst? Will das weglaufen oder tritt das gleich? Ja, ich kann auch Kühe und solche großen Tiere, da habe ich ein bisschen Angst vor. Da würde ich nicht gerne in die Nähe gehen. Das wäre wahrscheinlich anders, wenn ich auf einem Bauernhof aufgewachsen wäre oder auf einem Pferdehof, ja, und von Anfang an die Körpersprache kennengelernt hätte. So wie eine Freundin von mir, übrigens die Birgit, die Fotos macht, Pferdehof Lämmer hier, hat ja auch einen eigenen Instagram-Kanal, wo sie auch sehr, sehr schöne Bilder von ihren Pferden hochlädt. Die zum Beispiel, für die sind Pferde halt, ne, also sie kennt Pferde von klein auf und kann die viel besser einschätzen und kann mir auch sagen, zu welchem Pferd ich bedenkenlos hingehen kann und zu welchem nicht. Trotzdem bin ich immer froh, wenn ich durch den Pferdestall durch bin, wenn ich bei ihr bin, und ich mag das nicht so, mit so anderen großen Tieren zusammen zu sein. Aber so ist jeder halt ein bisschen anders. Aber Großkatzen, du kannst ja mal schauen, Andi, ob diese Aktion im Naturpark Ströen bei Hannover immer noch angeboten wird. Vielleicht gibt es ja auch einen Nachfolger von Bongo. Ich würde mir ja wünschen, dass der Bongo noch lebt, aber ich traue mich gar nicht nachzugucken, wenn ich ehrlich bin. Ich will es gar nicht so genau wissen. Ja, das zu den Katzen und zu den großen Katzen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Pfeifen. Und zwar hattest du gesagt, dass Meerschaum, irgendwie hast du Meerschaumpfeifen auch thematisiert in deinem Video. Und Meerschaum hat halt den Vorteil, dass die Raucheigenschaften sehr gut sind. Allerdings nur, wenn man Blockmeerschaumpfeifen nimmt. Blockmeerschaum ist ganz wichtig. Es gibt so einen Pressmeerschaum, glaube ich, noch. Da gibt es einen Unterschied. Also immer darauf achten, dass es Blockmeerschaum ist. Und die haben halt wahnsinnig gute Raucheigenschaften. Der Rauch ist sehr trocken, weil der Meerschaum Feuchtigkeit sehr gut absorbiert. Und die haben auch den Ruf, überhaupt nicht zu ghosten. Das kann ich bestätigen. Ich rauche in meiner Meerschaumpfeife. Ich habe eine, in der ich verschiedene Aromaten rauche. Da ist kein Ghosting zu spüren. Aber wenn ich ehrlich bin, spüre ich es auch bei den Brouillet-Holzpfeifen nicht. Also ich weiß es nicht, ob es jetzt ein Unterschied ist, weil ich habe nie Probleme mit Ghosting eigentlich. Aber das hat halt sehr gute Raucheigenschaften. Aus meiner Erfahrung, und da sagen andere Leute andere Dinge, wird Meerschaum schneller heiß als Brouillet-Holz oder andere Holzarten, weil es die Wärme ein bisschen besser leitet, aus meiner Erfahrung, und dadurch die Pfeife schwerer anzufassen ist. Man soll ja aber tatsächlich Meerschaumpfeifen auch gar nicht, wenn sie warm sind, mit den Fingern anfassen, weil man in diese Wachsschicht Fingerabdrücke reinmachen kann, die man nicht mehr wegkriegt mit den Fingern. Deswegen fassen auch viele ihre Meerschaumpfeifen nur mit Handschuhen an. Das macht schon durchaus Sinn, wenn man jetzt darauf aus ist, die Meerschaumpfeife möglichst ideal zu pflegen. Und da ist jetzt der Punkt, der dazu führt, dass ich nur wenige Meerschaumpfeifen habe. Meerschaumpfeifen werden am oberen Rand, da wo bei allen Pfeifen durch das Aufsteigen des Rauchs so eine leichte Teer- und Kondensatschicht sich absetzt und wo die Pfeifen dunkel werden, ausgesprochen braun und nicht mehr so wirklich schön. Also es wird halt auch nicht, wenn man nicht sehr sich drauf konzentriert, auch nicht gleichmäßig braun. Wenn man die einfach so raucht, dann werden die so fleckig an der Oberseite. Und auch, dass die gleichmäßig braun werden, erfordert ein gewisses Maß, und das ist kein geringes Maß, an Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und ich bin nicht so, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich bin eher der Tabaktyp als der Pfeifentyp. Ich kenne mich weder mit Pfeifenbau noch mit Pfeifenherstellern so besonders gut aus und bin auch da gar nicht so wahnsinnig interessiert dran, schon nicht uninteressiert, aber das ist nicht mein Hauptinteresse, und deswegen habe ich da nicht so einen Spaß dran, so eine Meerschaumpfeife mich darum so richtig zu kümmern und darauf zu achten, dass ich die immer gerade halte beim Rauchen, dass die gleichmäßig braun wird und immer gleichmäßig rauche, damit sie sich gleichmäßig färbt und nicht nur am Mundstück in der Nähe vom Holm, beziehungsweise in der Nähe vom Mundstück am Holm, so rum. Also das ist mir ein bisschen zu anstrengend und dann sehen die einfach nach einer Zeit sehr, sehr scheckig aus und sehr schäbig und runtergeranzt, obwohl man sie eigentlich gut behandelt hat. Deswegen ist Meerschaum für mich nicht mein Lieblingsmaterial. Und sie sind, wenn es wirklich Blockmeerschaumpfeifen sind, auch sehr, sehr teuer. Wenn du aus Andi oder jeder andere, der das hört, eine Meerschaumpfeife aus der Türkei bestellt, immer beachten, dass da noch Zoll drauf kommt. Also die Preise sehen erstmal ganz günstig aus, aber wenn ihr das da bestellt, müsst ihr Zoll auf diese Pfeife bezahlen und das ist nicht wenig. Das ist ordentlich. Das kann bis an die 100 Euro mit Versand und allem zusammengehen, die da nochmal drauf kommen. Das darf man nicht vergessen und es ist auch nicht so ganz unkompliziert, weil im Prinzip kriegt man so eine Art, ja, fast schon so eine Maßregelungsnachricht, ne, vom Zoll. Also Sie haben hier ein Produkt bestellt, was Einfuhrgebühr kostet, bitte bezahlen Sie umgehend und so und überweisen Sie jetzt das und das Geld an diese Zollbehörde und so weiter. Da kommt man so ein bisschen so, was habe ich hier, habe ich jetzt was falsch gemacht? Habe ich irgendwie, keine Ahnung, was Unrechtes getan? Hat man eigentlich nicht, aber der Ton ist so ein bisschen erschreckend. Also, ne, also das ist keine schöne Erfahrung. So, man kriegt so eine offizielle Nachricht vom Zoll und erschreckt sich erstmal hoch, was habe ich jetzt gemacht? Und dann ist eigentlich nur so eine Bitte, ne, weisen Sie bitte möglichst bald den Zoll hier an diese Adresse. Da muss man das eben machen, da muss man mehrere Zahlvorgänge machen, dann nochmal, ich weiß es nicht mehr, es war jedenfalls nicht so ganz einfach, es war anstrengend. Und unter Zeitdruck, ne? Also man kriegt da richtig Druck gemacht, dass man da schnell zahlen muss. Deswegen Meerschaumpfeifen, eine habe ich schon gern, zwei auch, aber das reicht dann auch. Genau, und Henrik Kroll, du hast Henrik Kroll erwähnt, den hatte ich noch nicht so auf dem Schirm. Den werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und ich habe auch vor, mir eine Pfeife von Henrik Kroll zu kaufen. Jetzt kommt aber was. Jetzt erkläre ich dir, warum ich erstmal gezögert habe, mir den Tabak zu kaufen. Was ich im Podcast noch nicht erzählt habe, ist, dass ich irgendwann mit Freunden beschlossen habe, also mit Freunden, die ich über diesen Kanal und über das 80s Child Forum und so weiter online kennengelernt habe, dass ich mit denen so eine Art Wette abgeschlossen habe. Dass ich gesagt habe, ich lege mich jetzt fest, ich habe so viel Tabak und so viele Pfeifen und ich habe es im Jahr 2021 echt übertrieben mit Einkäufen. Ich weiß nicht, wie viel 1000 Euro ich da auf den Kopf gehauen habe für Pfeifen und Tabak, dass ich gesagt habe, im Jahr 2022 kaufe ich mir nicht einen Tabak und nicht eine Pfeife. Reinigerjahr, Filterjahr, solche Sachen, vielleicht auch mal ein Feuerzeug, aber keine Pfeife, kein Tabak. Da habe ich mich tatsächlich, ich weiß nicht, den Beschluss habe ich irgendwann im März gefasst oder so, habe ich mich bis jetzt dran gehalten. Ja, habe nur von meinem Tabakvorrat gelebt und keine neuen Pfeifen gekauft. So, wenn aber jetzt jemand schon hergeht und macht ein einstündiges Video über meinen Podcast und über mich und schlägt mir dann Tabak vor, das wäre geradezu unhöflich zu sagen, das probiere ich jetzt nicht, das probiere ich erst nächstes Jahr. Deswegen habe ich mir gedacht, du wirst dich sicher freuen, wenn ich deinen Empfehlungen nachkomme, und habe mir alle vier Tabake, die du empfohlen hast, bestellt. Den W.O. Larsen 2021er Jahrestabak, den Ilsted Own 55 und den Ilsted Own 66 und den von DTM, den diesen Yirsa, ich glaube Magister Kelly, ich vergesse den Namen immer wieder. Ich habe ein bisschen gesucht und tatsächlich Tom Darasch hatte alle vier da. Ich habe sie alle bestellt. Und ich habe gestern den W.O. Larsen 2021 zum ersten Mal und heute zum zweiten Mal geraucht. Das heißt, ich kann noch keine dezidierte Besprechung dazu machen, weil ich ihn noch nicht gut genug kenne. Aber mein erster Eindruck ist, wow, ich bin wirklich ernsthaft erstaunt darüber, wie gut mir dieser Aromat schmeckt. Wenn ihr meinen Podcast eine Zeit lang verfolgt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich nicht der Aromatenfreund bin. Ich mag normalerweise im Schnitt Tabake, die nicht aromatisiert sind, grundsätzlich lieber als welche, die aromatisiert sind. Und im Gegensatz zu Andi, der Latakia gar nicht mag, ist für mich ein Tag ohne Latakia irgendwie ein verlorener Tag. Aber, ist natürlich jetzt übertrieben, ich rauche auch mal kein Latakia. Im Moment sogar relativ oft. Ich mache so ein bisschen Latakia-Pause, ist auch ganz nett, dann freue ich mich umso mehr, wenn ich wieder Latakia rauche. Oder Latakia, ich bin mir auch immer unsicher, wie man das richtig ausspricht. Ich weiß es einfach nicht. Die einen sagen, es heißt Latakia, die anderen sagen, es heißt, man kann es so und so sagen. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wo ich es nachgucken kann. Wenn irgendjemand von euch fundiert weiß, ob man Latakia oder Latakia sagt, lasst es mich bitte wissen. Am liebsten würde ich Latakia sagen, wenn mir das, weil sich das besser anhört. Vielleicht mache ich das einfach, ist doch egal. Also Latakia, ja, also ein sehr von mir sehr geliebter Tabak, den ich fast durch nichts ersetzt wissen kann. Aber dieser Tabak schmeckt tatsächlich ein bisschen wie Latakia Latakia. Ja, also dieser W.O. Larsen 2021, dieses Schokoladenaroma kommt ein bisschen an den Geschmack von Latakia heran. Ich frage mich, ob du wirklich die richtigen Latakia-Tabake probiert hast, Andi, und ob dir der Geschmack nicht doch gefallen könnte. Also, dieser Tabak jedenfalls schmeckt wirklich nach Schokolade und Vanille. Und zwar ohne diese ekelhafte künstliche Note, die viele Aromaten haben. Und ich freue mich jetzt schon drauf, die anderen Tabake, die du empfohlen hast, Andi, diesen Ilsted Own 55 und 66 und diesen Yirsa, auszuprobieren. Wenn die auch so Knaller sind, dann werde ich vielleicht doch noch zum Aromatenfreunden. Ja, das kann durchaus passieren. Kenne wenige Aromaten, die mir so schmecken. Also die Nobleman's Mixture von Pfeifenhuber finde ich nach wie vor sehr gut und nach wie vor sehr lecker. Aber den finde ich noch besser, diesen 2021. Und ich hatte ja mal einen, und den habe ich immer noch, von W.O. Larsen, diesen Mahogany Mixture, da habe ich auch mal eine Besprechung zu gemacht. Den fand ich auch sehr, sehr gut. Und der hat auch nach dem geschmeckt, was draufsteht, ohne diese künstliche Beinote. Und ich finde, W.O. Larsen machen nicht nur gute Tabake. Ich habe auch ein paar davon weggegeben. Den Indigo und den Lotus fand ich nicht so toll. Ja, aber die meisten Tabake von W.O. Larsen sind wirklich richtig gute Dänen. Also so richtig schöne dänische, weiche, lecker, milde, runde Tabake, die überhaupt nicht künstlich und widerlich schmecken. Also es gibt Aromaten, die finde ich regelrecht widerlich. Die schmecken für mich wie, ich weiß nicht, so als würde man irgendwie so ein Getränkesirup, was man normalerweise verdünnt, pur trinken. Also so völlig überladen, viel zu krass aromatisiert, viel zu künstlich, viel zu gummibärchenartig. Boah, da gibt's welche, da kannst du mich mit jagen, ne? Aber der kann's. Also dieser 2021, ich werde heute ausschließlich diesen Tabak rauchen. Und ich freue mich darauf, den die ganze nächste Woche zu rauchen. Ja, und zwar immer, ich rauche ja im Moment immer abwechselnd an einem Tag den Tabak, an dem anderen Tag den Tabak. Habe ich einfach mal Lust drauf gerade. Und im Moment habe ich die ganze Woche den Tabak geraucht, den ich heute auch noch besprechen will, gleich in meinem zweiten Teil von dem Podcast, nämlich den St. James Flake von Samuel Gareth. Den habe ich jeden zweiten Tag geraucht und jeden anderen Tag habe ich einfach den Elwood Nummer 2 von DTM mal aufgeraucht. Da ist jetzt noch ein Krümelchen von da, hebe ich mir nochmal auf für später, für irgendwann. Als vielleicht noch ein oder zwei Pfeifenfüllungen. Aber die beiden habe ich abwechselnd geraucht und eben jetzt werde ich abwechselnd den W.O. Larsen 2021 und den St. James Flake rauchen. Zu dem St. James Flake sage ich gleich mehr. Also ich freue mich da richtig drauf und er schmeckt mir richtig, 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 richtig gut. Gestern Abend bin ich ins Bett gegangen und habe gedacht, geil, morgen den ganzen Tag diesen Tabak rauchen, das wird cool. Also vielen Dank nochmal für den Tipp. Ich habe es wirklich nicht für möglich gehalten, dass es einen Aromaten gibt, der mir wirklich ernsthaft so gut schmeckt wie der. Ganz, ganz toll. Und jetzt sind wir eigentlich jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich so ziemlich auf alles, auf das ich reagieren wollte, reagiert habe, was du gesagt hast, Andi. Und ich hoffe natürlich, dass es für euch anderen auch interessant war. Damit ihr aber wisst, wovon ich hier überhaupt rede, verlinke ich euch natürlich erstens den Kanal von, was heißt, eigentlich verlinke ich dieses Video, ne, von Andi. Damit ihr wisst, auf was ich geantwortet habe. Unter diesem Video werde ich dieses Video verlinken und dann tut dem Andi doch bitte den Gefallen und abonniert seinen Kanal, weil das ist wirklich ein guter Kanal und es macht auch Spaß. Macht auch die Glocke an, damit ihr immer mitkriegt, wenn er ein neues Video macht. Und ich habe das auch gemacht und bisher nicht bereut. Und es gibt noch viele Videos, die ich noch nicht gesehen habe, freue ich mich drauf, werde ich mir angucken. Ist ja immer auch mal schön, ich gucke ja auch selbst sehr gerne Videos von anderen YouTubern. Das ist ja eine Freizeitbeschäftigung von mir. Also ich freue mich auf deine Videos, Andi. Und den werde ich verlinken. Und ich werde noch einen anderen Kanal verlinken. Und das ist das Letzte, was ich sagen will. Ich habe euch ja heute viel erzählt über Kreatin, über Protein, über Nährstoffe und so weiter und über Ernährung und Sport. Und es gibt einen Kollegen von mir, der heißt auch Tobias. Und zwar Tobias Weigel. Und der macht einen Kanal, ich glaube, die heißt Videovisite oder einfach Dr. Weigel. muss ich jetzt gerade nachgucken. Ich habe sehr viele Videos von ihm gesehen. Der Kollege macht das sehr, sehr anschaulich und gut. Dr. Tobias Weigel heißt der Kollege. Ist ein ganz sympathischer Kerl. Und man sieht ihm an, dass er das praktiziert, was er erzählt. Also sehr normal und ideal gebaut, so von der Art, auch nicht übertrieben aufgepumpt, irgendwie sportlich, Fitness, sondern einfach nur dünn, schlank. Ich glaube, er läuft auch Marathon, das erzählt er in seinen Videos. Und der erzählt zwar, es gibt sehr, sehr viele Videos von ihm und viele Inhalte wiederholen sich, wenn man ehrlich ist, auch, ne, so dass man, das hat den Nachteil, dass wenn man alle guckt, es irgendwann vielleicht ein bisschen doppelt sich, aber es hat den Vorteil, dass wenn man irgendein Video von ihm anguckt, eben viel von den Inhalten mitkriegt, die er so zu vermitteln hat. Aber es lohnt sich schon, so 10, 20 Videos von ihm anzugucken. Wer Spaß dran hat, natürlich gerne auch alle. Auch diesen Kanal werde ich verlinken. Falls Sie, Herr Kollege Weigel, diesen Podcast jemals hören, möchte ich Ihnen sagen, dass ich Ihre Eloquenz bewundere. Also die Art und Weise, wie Sie reden, ist schon erstaunlich. Also das können Sie wirklich gut. Und es macht sehr viel Spaß, Ihnen zuzuhören. Also es ist sehr unterhaltsam. Und Sie vermitteln es auf eine Art und Weise, dass es wirklich gut verständlich ist, auch für Laien, die eben nicht Medizin studiert haben. Finde ich ganz, ganz toll. Und die Inhalte sind sehr, sehr wertvoll und er orientiert sich auch immer an Studien und zeigt auch die Studien, aus denen er zitiert. Also der scheint auch wirklich belesen zu sein, der Mann scheint sich wirklich gut auszukennen in seinem Bereich, mit dem er sich beschäftigt, Ernährung, Bewegung, Sport, gesundes Leben, ne? Also gesunde Lebensgestaltung. Den Kanal verlinke ich euch auch mal, auf jeden Fall mal reinschauen, finde ich toll, ist auch ein sehr, ich glaube, der hat schon einige Abonnenten, also können wir jetzt nicht vergleichen mit dem, was ich hier mache. Also das ist ein richtig guter, großer, bekannter Kanal. Verlinke ich auch nochmal. Und jetzt machen wir eine kurze Pause und dann erzähle ich euch etwas über den St. James Flake von Samuel Gareth und zu verschiedenen Ego-States. Bis gleich. Gut, kommen wir also jetzt zu dem Tabak der heutigen Folge. Ein bisschen später als sonst, aber wir kommen noch dazu. Nämlich der Samuel Gareth St. James Flake. Das ist eine Virginia Perique Mischung. Mehr ist da nicht drin. Kein Aroma, keine anderen Tabake, Virginia Perique. Und der Geschmack ist, wie man es von Samuel Gareth gewohnt ist, kernig, würzig, präsent und gut. Gar keine Frage. Ein sehr, sehr guter Tabak. Ja, Punkt. So, jetzt aber die Sache, die ich auch schon mal an anderer Stelle gesagt habe. Das Problem ist, Samuel Gareth Tabake sind sehr sperrig in der Handhabung. Ich habe es diesmal probiert, das so zu machen, dass ich mir einen Cube Cut gemacht habe aus dem Tabak. Das heißt, ich habe die Flakescheiben übereinander gelegt und habe sie der Länge nach, also an der kurzen Seite jeweils, in Scheiben geschnitten. Ich hätte die Scheiben etwas dünner schneiden sollen. Ich habe so einen halben Zentimeter immer, also im Abstand von einem halben Zentimeter, die Flakescheiben quer geschnitten. Dann hatte ich so Stücke von 0,5 mal 0,5 Zentimetern, also so ein bisschen mehr als Cube Cut. Und das Ganze habe ich dann nochmal 2 Tage stehen lassen, damit es trockener wird. Und es ist immer noch so, dass ich, wenn ich den Tabak so wie er jetzt ist in die Pfeife tue und anzünde, ich mindestens 3, wenn nicht 4 oder 5 Vorgänge brauche, bis er wirklich gleichmäßig brennt. Und er geht immer wieder aus. Ich muss immer wieder nachzünden. Und das so 10 bis 15 Mal während des Pfeifenkopfes. Er brennt sehr ungleichmäßig, weil eben diese Stücke nicht verbunden sind. Also das war keine gute Idee, das so zu machen. Das mache ich nie wieder. Ne? Der nächste wird wieder aufgerubbelt und trocknen gelassen, Scheibe für Scheibe. Ist auf jeden Fall besser, kann ich empfehlen. Es ist schon sehr sperrig, diesen Tabak zu rauchen. Und in gleichmäßig zu rauchen, also dass man wirklich durchgehend das gleiche Geschmackserlebnis hat und den perfekten Smoke, wie ich das ja immer nenne, zu erreichen mit diesem Tabak, ist nahezu unmöglich. Trotzdem ist der Tabak geschmacklich sehr gut. Vielleicht fehlt mir auch einfach noch ein bisschen die Erfahrung aufgrund der geringen Verfügbarkeit dieser Marke mit den Samuel Gareth Tabaken, um daraus ein ideales Raucherlebnis zu machen. Das will ich nicht ausschließen. Vielleicht können andere das besser. Aber ich finde es schon sehr sperrig. Und jetzt habe ich es halt so gemacht, dass ich mit der Hand mich hingesetzt habe und eine Viertelstunde nochmal diese kleinen Stücke nochmal zerrieben habe, sodass die nochmal kleiner werden. Jetzt geht es ein bisschen besser. Aber
Naja, ich bin generell gar nicht so ein großer Freund von Flake-Tabaken. Ich mag Mixtures lieber. Ich mag den Ribbon-Cut am liebsten, weil er am unkompliziertesten zu rauchen ist. Ist Geschmackssache. Ne? Es gibt, ich will jetzt keinem von euch auf die Füße treten, der ein absoluter Flake-Fan ist. Ich kann das schon nachvollziehen, weil ein Flake hat auch seinen eigenen Charme und es macht auch Spaß. Und hey, der Hall of the Wind zum Beispiel ist ein Ready-Rubbed Flake. Schmeckt mir sehr gut. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass ich keine Flake-Tabake rauche. Sondern ich sage nur, dass mir von der Handhabung her Mixtures und vor allem Ribbon Cut am liebsten ist, weil es vom Umgang her am wenigsten Aufmerksamkeit erfordert. Man muss sich nicht groß damit beschäftigen. Macht es in die Pfeife, zündet es an, es brennt gut, gleichmäßig und fertig. Ja? Flake muss man sich ein bisschen drauf konzentrieren. Das kann natürlich auch Spaß machen. Ja? Diese Falt- und Knickmethode habe ich ja auch immer mal wieder probiert. Ist einfach eine Spielart des Pfeiferauchens. Macht auch Spaß. Aber ein Samuel Gabbeth-Tabak, Falten und Knicken. Also ich bewundere jeden, der das hinkriegt und damit ein gutes Raucherlebnis hinbekommt. Das traue ich jemandem zu wie Ralf Dings, der wird sowas können. Dem glaube ich das. Der hat genug Erfahrung. Oder Michael Sauer aus der Gruppe Facebooks Pfeifenfreunde. Das ist auch so ein alter Hase, was Pfeifenrauchen angeht, glaube ich. Mit sehr viel Erfahrung und sehr viel Wissen. Den Leuten traue ich das zu. Ich kriege das nicht so gut hin. Deswegen werden Samuel Gabbeth-Tabake tatsächlich nicht meine Lieblingstabake werden, obwohl sie geschmacklich ausgesprochen lecker sind. Und ich bin auch nicht so ganz so traurig, dass es jetzt bei den Tabaken bleibt, die ich noch von Samuel Gabbeth habe. Abgesehen davon, dass Samuel Gabbeth natürlich auch Mixtures macht, also der Squadron Leader zum Beispiel, der, ja, ganz, ganz großer Tabak, einer meiner Lieblinge. Und da bin ich schon traurig, dass ich den nicht öfter kriege. Aber auf der anderen Seite gibt es auch von Red Trace sehr gute Mischungen. Also ist nicht so schlimm. Viel schlimmer wäre es, wenn es jetzt zum Beispiel Peterson oder Red Trace nicht gäbe in Deutschland. Das wäre schlimm für mich. Samuel Gabbeth ist ein bisschen schade, würde ich mir öfter mal einen von kaufen, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Außerdem habe ich ja jetzt noch eine ganze Menge Vorrat. Gut, okay, also Samuel Gabbeth, St. James Flake, wenn man rankommt, auf jeden Fall mal probieren. Es ist ein sehr leckerer Tabak und wenn ich ihn mit einem Essen vergleichen würde, und jetzt kommt vielleicht ein bisschen was Interessantes, dann ist es eine Laugenstange belegt mit Käse, Gurken und Tomaten. Die esse ich nämlich immer an der Arbeit beim Bäcker. Also jetzt im Moment ja nicht, weil ich ja abnehmen will, aber das habe ich immer gemacht. Ne? Da gibt es dann so Laugenstangen, die sind belegt mit so ein bisschen Käse und Gurkensalat und Tomaten. Und so, ne, einfach so eine, so, das schmeckt einfach lecker, das ist würzig und geschmacksintensiv und sättigt auch, befriedigt auch. Also der kann auch vom Nikotin her ein bisschen was, der St. James Flake. Ist ein schöner Tabak, den man immer wieder rauchen kann und ich werde auch keine Probleme haben, die Dose aufzurauchen. Also es wird mir schon Spaß machen. Aber wie gesagt, dieses Sperrige daran kann ein bisschen anstrengend sein. Gut. So viel eigentlich zum St. James Flake und dann kommen wir zum letzten Thema, die verschiedenen Ego States. Gut, kommen wir jetzt zum letzten Thema der heutigen Folge, die verschiedenen Ego-States. Wie gesagt, ich höre in meiner Arbeit als Psychotherapeut immer mal wieder von Klienten, dass sie sagen, ich bin im Moment gar nicht ich selbst. Ja, oder als ich in diesem Konflikt am Arbeitsplatz war, habe ich mich verhalten, das war nicht ich. Ja, also die Art und Weise, wie ich mich verhalten habe und wie ich mich da gefühlt habe. Und das ist ja so ein bisschen ein Widerspruch, weil wer soll es sonst gewesen sein? Wenn nicht derjenige, ja, also es ist so, dass wir als Menschen verschiedene Seiten unserer Persönlichkeit haben. Es ist nicht so, dass wir immer gleich uns verhalten, immer gleich denken und immer gleich fühlen. Das ist ganz normal, ja, das ist nicht krankhaft, sondern wir haben sogenannte verschiedene Ego-States in abgeschwächter Form. Ein Ego-State ist eben ein Status des Ich-Gefühls, was man gerade hat. Und ihr werdet ja relativ leicht verstehen, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr in eurem beruflichen Alltag seid, ganz anders denkt, euch anders verhaltet und anders sprecht, als wenn ihr zu Hause auf der Couch liegt oder als wenn ihr mit eurer Freundin essen seid, ja, oder mit eurem Freund oder mit eurer Familie oder mit Freunden. Ja, also das ist immer ein bisschen anders, man fühlt anders, man denkt anders, andere Sachen sind einem in dem Moment wichtig Und das sind so verschiedene Ego-States, die man hat, wobei man von Ego-State-Wechsel eigentlich erst spricht, wenn es richtig krass ist. Und typischerweise spricht man von Ego-State-Wechseln vor allem bei Patienten mit traumatischen Lebenserfahrungen, die zum Beispiel in bestimmten Stresssituationen auf frühere Altersstufen zurückregredieren können. Regredieren nennt man das, das heißt sich eher benehmen, nicht wie ein erwachsener Mensch, sondern vielleicht wie ein fünfjähriges Kind. Dann also hilflos und verzweifelt und nicht fähig, sich selbst in irgendeiner Weise zu helfen. Das ist dann sehr belastend für die Person, aber sie wirken dann auch in ihrer ganzen Art etwas kindlich und unbeholfen und überhaupt nicht mehr erwachsen. Und dann spricht man halt von diesem Ego-State-Wechsel. Aber verschiedene Seiten einer Persönlichkeit hat jeder von uns. Und das ist auch gut so und richtig so. Und das sind immer nicht nur zwei oder drei, sondern viele verschiedene Aspekte, Facetten unserer Persönlichkeit. Und darauf gekommen bin ich auf dieses Thema, als ich mich mit meinem Freund von mir unterhalten habe über meine Gewichtsabnahme gerade und meine Vorliebe zum Sport. Denn da habe ich auch sowas gesagt wie, das, was ich, habe ich selbst gesagt, ne? Also muss ich mir die eigene Nase fassen, die letzten 5, 6 Jahre, da habe ich so wenig Sport gemacht, das war irgendwie gar nicht ich selber. Ich habe das Gefühl, ich finde gerade wieder zu mir selbst zurück. Und da muss ich mich selbst auch korrigieren. Denn ich habe an der Stelle einfach zwei Seiten meiner Persönlichkeit. Das ist eine sehr faule und bewegungsunmotivierte Seite, die keinen Spaß daran hat, Sport zu machen und eher sich ausruht, auf der Couch liegt und Chips isst und damit auch völlig in Ordnung ist. Ne? Also wenn ich in diesem State bin, dann habe ich auch überhaupt keine Lust, über Sport zu reden und interessiere mich auch nicht dafür und habe auch nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Ja? Das hat sich in meinem Leben immer wieder abgewechselt, so Phasen, wo das so war und anderen Phasen, wo ich Spaß an Bewegung, also wirklich Spaß an Bewegung hatte und es auch gerne gemacht habe und mich gefreut habe, wenn ich bei sportlichen Leistungen Fortschritte gemacht habe. Und in der Tat waren diese Phasen, wo ich viel Sport gemacht habe, deutlich länger als die Phasen, wo ich es nicht gemacht habe. Aber es sind halt so zwei Facetten meiner Persönlichkeit. Manchmal bin ich mehr mit der einen identifiziert, manchmal mit der anderen. Ich habe gar nicht das Bedürfnis, das künstlich zu verändern. Wenn ich irgendwann wieder in einen State komme, wo mir Sport egal ist und wo es mir auch egal ist, dass ich Übergewicht habe, dann ist es eben so. Ja? Jetzt im Moment ist es halt anders. Und ich denke, dass man da auch sehr oft ein bisschen streng mit sich ist. Also, dass man so das Gefühl hat, das, was ich mache, ist nicht richtig und ich sollte anders sein und ich sollte mich anders verhalten, ich sollte anders denken. Ja, das kann man ja machen, wenn dieses Verhalten wirklich zu Nachteilen führt. Zum Beispiel wie jetzt in meinem Fall, wo dieses Faule auf der Couch liegen und Chips und Schokolade essen halt wirklich auch ungesund ist. Da macht es Sinn, sich aktiv zu bemühen, wieder in einen anderen Status zu kommen. Aber zum Beispiel, dass man mal mehr Lust hat, was in seiner Freizeit zu unternehmen und mal weniger und einfach nur ausruhen will, das ist völlig in Ordnung. Und da muss man sich auch gar nicht so sehr unter Druck setzen, finde ich. Das war mir einfach nochmal wichtig, so herauszustellen. Und diese Ego-State-Wechsel sind bei einer bestimmten Personengruppe besonders stark ausgeprägt. Und da habt ihr bestimmt schon mal von gehört, das wurde in vielen Filmen und Büchern, Romanen und so weiter gefeiert und bis in den Exzess dargestellt und ausgemalt in seinen extremsten Formen. Das ist die berühmte dissoziative Identitätsstörung. Das ist die Störung, bei der dieser Ego-State-Wechsel so weit geht, dass die einzelnen Ego-States von den anderen Ego-States nichts mehr wissen. Auch da gibt es fließende Übergänge, aber im Extremfall kann es so sein, dass eine Persönlichkeit von der anderen Persönlichkeit nichts weiß. Also dass für die eine Persönlichkeit eine Amnesie, also eine Erinnerungslücke entsteht für die Zeit, wo die andere Persönlichkeitsfacette am Start war und die Kontrolle übernommen hat. Das sind dann richtige dissoziative Amnesien und diese dissoziative Identitätsstörung ist übrigens gar nicht so selten, wie man früher gedacht hat. Sie wird oft übersehen und vor allem dann, wenn sie in milderen Formen auftritt. Es gibt natürlich diese Extremformen, wo jemand 100 verschiedene Persönlichkeiten hat, die auch noch alle verschiedene Namen haben. Also da kann man sich richtig übelst drin verrennen, ja, und das zu einer ausgeprägten Störung ausweiten, die einen so beeinträchtigt, dass man schon am normalen berufs- und gesellschaftlichen Leben gar nicht mehr teilnehmen kann ohne professionelle Hilfe. Ne? Das ist dann die richtig ausgeprägte dissoziative Identitätsstörung, die auch eine Diagnose erfordert und eine entsprechende Behandlung.
Aber es gibt auch mildere Formen von dieser dissoziativen Identitätsstörung. Zum Beispiel bei, das kennt man, wenn Menschen ein Doppelleben führen. Da fragt man sich ja oft, wie kann es sein, dass ein Familienvater, der zu seiner Familie nett ist und sie liebt und völlig sich normal verhält, seit Jahren eine außereheliche Beziehung führt und da scheinbar von seiner Ehe nichts wissen will. Ne? Also dieser krasse Wechsel, das kann auch natürlich für eine Frau gelten, ist genau gleich, kann das auch sein, ne, dass die eine Affäre hat oder keine Affäre mehr, sondern eine außereheliche Beziehung. Und da fragt man sich ja, wie kann man das unter einen Hut bringen? Also wie kann man diese Dissonanz über Jahre aushalten? Und das ist eben so eine milde Form von dieser dissoziativen Identitätsstörung, die aber häufig als Diagnose nicht thematisiert oder erkannt wird und auch nicht behandelt wird, weil die Leute ja auch nicht deswegen zum Arzt gehen oder irgendwie Hilfe einfordern. Und das ist gar nicht so selten, dass Menschen ein Doppelleben führen. Das ist eben nur möglich, indem der eine Teil so ein bisschen abgespalten ist, eben dissoziiert ist, getrennt von dem anderen. Jetzt, das ist in diesen Fällen oft nicht so, dass der eine Teil vom anderen nichts weiß. Ja, so weit geht es da nicht. Aber dass der eine den anderen toleriert und irgendwie kein Konflikt entsteht, der furchtbar an einem nagt, sondern ja, dass es so ein bisschen abgespalten ist voneinander. Und ne, deswegen, ich finde es ein ganz interessantes Thema. Übrigens, verschiedene Persönlichkeiten zu erleben, ist nicht Schizophrenie. Das wird oft so gesagt. Ich lese gerade auch Der dunkle Turm von Stephen King. Da ist eine Figur dabei, die auch so verschiedene Persönlichkeiten hat. Da ist immer von Schizophrenie die Rede. Völliger Unsinn. Also da hat Stephen King nicht gut recherchiert. Das ist nicht Schizophrenie. Schizophrenie ist ein ganz anderes Krankheitsbild. Schizophrenie bedeutet akustische oder visuelle, vor allem akustische Halluzinationen mit imperativen oder vorwurfsvollen Stimmen, die die Leute Tag und Nacht hören, mit Ich-Grenzenstörungen, sodass das Gefühl entsteht, der andere könnte einem in den Kopf schauen, seine Gedanken lesen oder man selber könnte andere Leute Gedanken lesen. Das ist Psychose. Und das hat nichts mit verschiedenen Persönlichkeiten zu tun. Es mag sein, dass jemand, der gerade eine Schizophrenie in einer akuten Phase hat, sich natürlich völlig anders benimmt, als wenn er in einer symptomarmen oder freien Phase ist. Aber das sind ja nicht, das ist nicht dieser Art von krassem Ego-State-Wechsel. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist dann eine akute psychotische Phase. Das ist mir irgendwie wichtig, das mal zu erwähnen, weil das so oft falsch propagiert wird. Es ist immer von Schizophrenie die Rede, wenn es verschiedene Persönlichkeiten sind. Das ist keine Schizophrenie. Das ist nicht das typische Merkmal einer Schizophrenie. Eine Schizophrenie ist eine Psychose, eine Störung der Ich-Grenzen und der Persönlichkeitsstruktur mit akustischen Halluzinationen vor allem. Und ist ein psychiatrisches Krankheitsbild. Das andere ist natürlich auch psychiatrisch, aber auch ein psychosomatisch behandelbares Krankheitsbild. Diese dissoziative Identitätsstörung, abgekürzt auch als DIS, D-I-S. Genau, aber das ist eine Extremform und ganz, das ist wie bei vielen Dingen, es gibt nicht schwarz-weiß. Es ist nicht so, das haben bestimmte Leute und andere haben das gar nicht. Sondern so kleine Wechsel zwischen verschiedenen Persönlichkeitsaspekten machen wir alle jeden Tag durch und das ist völlig gesund und auch nur sinnvoll, um sich an gesellschaftliche Erfordernisse anzupassen. So, das war mir wichtig noch zu erwähnen. Und dann komme ich jetzt ans Ende dieser heute sehr langen Folge für meine Verhältnisse. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wie gesagt, es kann sein, dass jetzt in nächster Zeit, hatte ich ja schon gesagt, auch mal öfter eine Folge ausfällt, weil ich einfach wieder Themen sammle. Heute hatte ich eigentlich vor, auszusetzen, aber durch das Video von Andy hatte ich natürlich riesen Lust, darauf zu antworten und jetzt sogar eine ausgesprochen ausführliche und mit Themen vollgepackte Folge zu machen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich hoffe, euch geht's generell gut im Leben und wünsche euch wie immer den perfekten Smoke so oft wie möglich und alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünscht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Ciao.